Als ich das Referat zum ersten Mal ausgearbeitet habe, war ja vieles von dem, was sich inzwischen im Libanon und umzu getan hat, noch nicht passiert. Hat mich aber eigentlich alles in dem Urteil bestätigt, das ich hier in dem Referat unterbreiten will. Ich werde versuchen, ein paar von den neueren Ereignissen mit einzubauen in mein Referat und vielleicht ergibt das dann auch eine Grundlage für eine Diskussion hinterher. Die Frage, was will Deutschland, was will Europa im Nahen Osten, bezieht sich ja ausdrücklich auf den Militäreinsatz Europas, den Europa im Auftrag der UNO aufgrund eines UNO-Mandats vor der libanesischen Küste und auf einem Teil des libanesischen Territoriums durchführt. Ich will mich im ersten Teil mit der Frage kurz beschäftigen, was eigentlich der Inhalt dieses Mandats überhaupt ist. Ich will dann im zweiten Teil mich auseinandersetzen mit den Gründen, die deutsche Politiker dafür gegeben haben, warum Deutschland unbedingt an dieser Militärmission teilhaben muss, und will dann im dritten Teil ein bisschen näher darauf eingehen, warum speziell der Nahe Osten für die deutsche Politik so ein unbedingter Ort zu sein scheint, wo man diesen ersten größeren Militäreinsatz nach Afghanistan sich vornimmt. Und berechtigt zu sein scheint mir diese nähere Beschäftigung mit diesem Militäreinsatz, weil die deutsche Politik ja selber gesagt hat, dass sie der Auffassung ist, dass es sich hierbei um eine für Deutschland historische Mission handelt. Steinmeier hat im Bundestag gesagt, mit diesem Einsatz betreten wir politisches Neuland. Und ich möchte mich ein bisschen näher mit der Frage beschäftigen, worin eigentlich dieses politische Neuland besteht, das die deutsche Politik da jetzt nach eigenem Urteil betritt. Wie sie sich dieses politische Neuland übrigens praktisch vorstellen, kann man ja ganz gut an der letzten Reise des Außenministers in den Nahen Osten und der Reise von Bundeskanzlerin Merkel in den Nahen Osten anschauen, sich einmischen in die dort stattfindenden politischen Auseinandersetzungen, die eine Fraktion loben, die andere zur Mäßigung auffordern, eine dritte auffordern, sich herauszuhalten, während man sich selber kräftig darum kümmert, was da passiert. Bei all diesen Aktivitäten gehen deutsche Politiker offenbar davon aus, dass die Politiker vor Ort auf sie hören müssen oder zumindest auf sie hören sollten. Und auch das ist eine Frage, die ja zu klären ist, warum sind sie sich da so sicher oder vielleicht sind sie sich ja auch gar nicht so sicher, aber warum finden sie das denn so wichtig, dass deutsche Außenpolitik im Wesentlichen darin besteht, anderen Staaten zu sagen, wie sie ihre innere Ordnung und ihre äußeren Gegensätze zu regeln und zu handhaben haben. Gut, ich beginne also mit meinem ersten Punkt. Was ist das eigentlich für ein Mandat, was dort seitens der Europäer übernommen worden ist? Die UNO-Resolution 1701, das wissen Sie ja sicher, hat vorläufig den Krieg Israels gegen die Hisbollah bzw. gegen den Libanon vom Sommer beendet durch eine Waffenruhe, nicht durch einen Friedensschluss. Und der Inhalt des UNO-Mandats besteht darin, nach eigenem Bekunden ein Wiederaufleben der Kämpfe zu verhindern, die libanesische Armee bei der Entwaffnung der Hisbollah zu unterstützen und Waffenlieferungen an die Hisbollah an den libanesischen Grenzen überwinden helfen. Das sind eigentlich die drei Kernpunkte dessen, was das europäische Militär dort leisten soll. Und dazu übt jetzt diese internationale Truppe die bewaffnete Hoheit über einen Teil des libanesischen Territoriums aus und über das Seegebiet vor der libanesischen Küste. Das steht auch in dem Bundestagsantrag zu dem entsprechenden Bundeswehreinsatz. Da heißt es, das schließt einen Einsatz innerhalb der gesamten Territorialgewässer Libanons ebenso ein, wie auch, falls notwendig, das Betreten und Untersuchen eines verdächtigen Schiffes gegen Widerstand. Also ein Militäreinsatz, der bewaffnet die Kontrolle über die dortige Schifffahrt übernimmt und anstelle des libanesischen Staates, in dessen Souveränität wie bei jedem anderen Staat das normalerweise fallen würde, die Frage klärt und beantwortet, welche Sorten Material und Güter dürfen in den Libanon eingeführt werden und welche nicht. Das ist ein interessanter Auftrag. Er enthält nämlich eine erste Aufklärung darüber, was man sich unter Frieden vorstellen darf. Denn dieses UNO-Mandat soll ja ein erster Schritt zu einer dauerhaften Friedenslösung sein. Erstens wird in dem UNO-Mandat nicht bloß ein Kriegsergebnis festgeschrieben, sondern es wird auch ein Kriegsgrund festgeschrieben. Der von Israel betonte und behauptete Kriegsgrund, Angriffe der Hisbollah sind der Grund dafür, dass Israel sich dagegen verteidigt hat, ist die israelische Lesart der Gründe für diesen Krieg. Diese Lesart wird vom UNO-Mandat erstmal ganz grundsätzlich unterschrieben. Und das hergestellte Kriegsergebnis wird insofern auch unterschrieben, als die Feststellung, die Hisbollah darf keine neuen Waffen bekommen, ja eben nur die eine Kriegspartei betrifft und nicht die andere. Und die Waffenruhe, die dort jetzt aufgrund dieses Militäreinsatzes herrschen soll, verlangt den machtvollen Einsatz von Militär von dritter Seite. Und das unterstellt, was man ja auch an den Ereignissen im Libanon in letzter Zeit sehr gut studieren konnte, das unterstellt, dass die Gegensätze zwischen den Mächten vor Ort natürlich überhaupt nicht weg sind, dass die zwar im Moment nicht aufeinander schießen, nicht gegeneinander kämpfen, aber dass die Gründe, aus denen heraus da Krieg geführt worden ist, und zwar sowohl von Seiten Israels als auch von Seiten der Hisbollah, überhaupt nicht entfallen, sodass die Waffenruhe darauf beruht, dass eine überlegene Militärmacht quasi sicherstellt, dass, wie es ausdrücklich in der Resolution heißt, ein Wiederaufflammen der Kämpfe nicht stattfindet. Das ist erstens also ein sehr einseitiger, ein sehr parteilicher Auftrag. Und zweitens ist es natürlich auch nicht wahr, dass da jetzt die Waffen schweigen. Da kommen ja gerade eine ganze Menge neuer Waffen hin, eine ganze Hightech-Marine Deutschlands, modernste französische Panzer mit Luft-Boden-Raketen, also eine ziemlich heftige Bewaffnung, die offenbar für notwendig gehalten wird, damit die Waffen der anderen Seiten Ruhe halten. Schwer bewaffnet hinein in das Kriegsgebiet, um für Ruhe zu sorgen, ist auch ein Urteil über die Waffen, die da jetzt hinkommen. Über die, die nicht mehr schießen sollen, wird gesagt, die sollen schweigen. Aber mit denen, die dorthin kommen, wird per Definition nicht Krieg geführt, sondern Ordnung geschaffen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, der hier gilt. Wenn die von der UNO beauftragte Truppe schießt, auf wen auch immer, dann ist das kein kriegerischer Akt, sondern ein Akt der internationalen Ordnungsstiftung. Und insofern ist dieses Mandat noch in einem weiteren und höheren Sinne parteilich. Es ist nämlich parteilich für die Interessen der Mächte, die es beschlossen haben und die es mit ihren Gewaltmitteln ausführen. Die nennen ihre Interessen, so steht es eben in der UNO-Resolution, Frieden oder Ordnung. Aber das ändert natürlich nichts daran, und das weiß auch jeder, dass dieser Frieden und diese Ordnung einen Inhalt hat, dass da nichts Abstraktes wie einfach Ruhe durchgesetzt werden soll, sondern dass jeder Frieden, jede Ordnung eine politische Definition einer Lage ist, eine politische Definition dessen, welche politischen und militärischen Aktivitäten erlaubt und welche verboten sein sollen. Dass Figuren wie Bush, Merkel oder Chirac ihre Ordnung meinen, das ist, wenn sie ihr Militär irgendwo hinschicken. Daraus machen sie ja auch gar keinen Hehl und darin täuscht sich auch gar keiner. Und genau das schreibt jetzt das UNO-Mandat fest, wenn es sagt, da gilt jetzt die von der UNO beschlossene und in Angriff genommene Ordnung und nicht die, einfach die, die eine der beiden Seiten will, wobei sie, wie gesagt, bei deren Inhalt schon eine sehr eindeutige Tendenz in die eine Richtung erkennen lässt. Das wird also auch ein bisschen ein roter Faden in meinen weiteren Ausführungen sein. Was ist das für eine Ordnung, die da gewollt wird? Warum will Europa da im Nahen Osten eigentlich politisch was? Welche Fraktionen dürfen warum was, was andere Fraktionen nicht dürfen? Was sind die politischen, sicherheitspolitischen, ordnungspolitischen Gründe der europäischen Staaten dafür, dort unbedingt ordnungsschaffend unterwegs zu sein? Ich fange mal damit an, dass ich mir die deutschen Gründe für den Einsatz der Bundeswehr in Nahost ein bisschen näher anschaue, nämlich die Gründe, wie sie in der Bundestagsdebatte um diesen Bundeswehreinsatz von Frau Merkel hauptsächlich, aber auch von anderen Ministern im Kabinett vorgetragen worden sind. Frau Merkel hat diesen Einsatz, ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt, eine historische Mission genannt und sie hat dies folgendermaßen begründet. Sie hat gesagt, historisch ist erstmal nicht, dass das deutsche Militär überhaupt außerhalb des deutschen Territoriums aktiv wird. Das ist ja auch richtig. Und zweitens ist auch nicht historisch daran, dass deutsche Soldaten auch schießen sollen und dürfen, wenn sie militärisch unterwegs sind, also ausdrücklich mit dem Auftrag zur Gewaltausübung unterwegs sind. Diese Zeit ist in der Tat eine ganze Zeit vorbei, wo deutsche Truppen nur unter so Titeln wie humanitäre Mission oder technische Unterstützung unterwegs waren. Jetzt ist schon klar, wenn die Bundeswehr out of area handelt, dann tut sie das ausdrücklich in dem Auftrag, den ein Militär eben auch hat. Wie es der Kommandeur eines Schnellboots vor der libanesischen Küste nach Auskunft eines SZ-Berichts über die Stimmung an Bord sagte, der Auftrag sei, den Feind niederzuhalten. Er wird es schon wissen, es ist ja sein Beruf, aber dass man Feinde nicht mit schönen Worten niederhält, sondern mit der Androhung oder im Zweifelsfall dann eben auch mit dem Einsatz von Waffengewalt, war schon klar und auch gemeint. Historisch, sagt Frau Merkel, ist also weder, dass es ein Kampfeinsatz ist, in diesem Sinne, jetzt nicht ein veritabler Krieg, aber immerhin der ins Auge gefasste militärische Vorgehen gegen alle, die sich dem Auftrag widersetzen sollten. Historisch, sagt Frau Merkel, sei die Region, in der dieser Einsatz unternommen wird. Und mit diesem Argument möchte ich mich im Folgenden ein bisschen ausführlicher beschäftigen, weil ich meine, dass dieses Argument sehr viel Ideologisches transportiert, was ich für verkehrt halte, aber durchaus eine Wahrheit in diesem Argument steckt, die ich auch versuchen möchte herauszuarbeiten. Wieso das Historische die Region ist? Das hat Frau Merkel folgendermaßen begründet. Sie hat in ihrer Bundestagsrede gesagt, ich zitiere, zu keinem Zeitpunkt ging es nur um militärische Fragen. Es ging vielmehr auch immer darum, die Bedingungen für einen neuen Anlauf des diplomatischen Friedensprozesses überhaupt zu schaffen. Die militärische Umsetzung der UN-Resolution ist zwingend notwendig. Doch ohne einen neuen politischen Friedensprozess würde sie letztlich wirkungslos bleiben. Mit diesem Zitat möchte ich mich im Folgenden ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen, weil ich meine, dass Frau Merkel da in ein paar wenigen Sätzen schon so ein bisschen das politische Neuland skizziert, was Deutschland hier mit diesem Militäreinsatz betreten will. Ich fange mal mit dem Argument an. Zum keinen Zeitpunkt ging es nur um militärische Fragen, sondern es ging um einen neuen Anlauf des diplomatischen Friedensprozesses. Dem kann man so viel als erstes immerhin entnehmen. Bloß im Auftrag der UNO ein Kriegsergebnis festzuschreiben, sicherzustellen, quasi negativ, dass keine der beiden Seiten weiterkämpft, das erscheint einer deutschen Kanzlerin ein doch zu niederer Zweck für einen deutschen Militäreinsatz. Die deutsche Politik nimmt für sich das Recht in Anspruch, die UN-Mission ein wenig umzudeuten und zu erweitern. Wenn wir das machen, wenn wir dahin gehen, dann machen wir das selbstverständlich mit einem weitergehenden politischen Ziel. Und dieses politische Ziel definieren wir, definiert Deutschland. Dieses politische Ziel definieren wir, indem wir dahin gehen und sagen, wir stellen uns vor, wie dort der Frieden im Folgenden aussehen soll. Also es ist nicht von vornherein, das ist bei einer solchen Mission offenbar selbstverständlich, es ist nicht einfach eine Sache der Parteien vor Ort, worauf sie sich einigen oder auch nicht, sondern die Frage, wie der Frieden zwischen ihnen vielleicht einmal aussehen könnte, ist sofort die Angelegenheit und fällt in die Zuständigkeit von Mächten wie Deutschland, die sagen, da müssen wir mitmischen, da müssen wir unbedingt dabei sein und die Konditionen dieses Friedens mitverhandeln und mitfestlegen. Gut. Darum geht's. Frau Merkel sagt, die Lage im Nahen Osten jetzt ist eine gute, sagt sie nicht, aber immerhin Gelegenheit, sagt sie schon, ist eine Gelegenheit für eine deutsche friedensstiftende Mission. Das ist erstens ein Zynismus sondergleichen. Israel bombt den halben Libanon kaputt. Die europäischen Regierungen sind zwar nicht so hundertprozentig einverstanden mit diesem Krieg Israels, ausdrücklich kritisieren oder gar irgendwas dagegen unternehmen wollen sie aber nicht. Sie unternehmen diplomatische Vorstöße zu Waffenstillständen, mit die wenig verfangen. Und das Ergebnis des Waffengangs, das habe ich ja eingangs gesagt, besteht dann darin, im Wesentlichen die Rechtsposition Israels, die überhaupt sie zu diesem Krieg begründet hat, festzuschreiben. Damit ist das Schießen erstmal vorbei und die deutsche Regierung sagt, das ist doch mal ein brauchbarer Ausgangspunkt, damit wir uns da einmischen können und uns ein bisschen um die Frage kümmern können, wie es da weitergeht. Ganz selbstverständlich geht die Merkel, die deutsche Regierung davon aus, dass es darum geht, eine per Krieg hergestellte Lage zwischen Gewalten festzuschreiben. Festzulegen, wer jetzt aufgrund einer kriegerischen Lage, wer jetzt von den beiden Seiten gegenüber wem in Zukunft was darf, welche Pflichten beide Seiten haben, welche Rechte sie gegeneinander haben, also ob Israel zum Beispiel die Golanhöhen wieder abgeben muss, wie viele Minister der Hisbollah oder überhaupt Minister der Hisbollah in der libanesischen Regierung sitzen dürfen, ob Syrien den Libanon anerkennt oder nicht. All solche Fragen, sagt Frau Merkel, die kann man jetzt viel besser angehen als vorher, weil jetzt ist ja erstmal eine neue Faktenlage geschaffen. Da ist eine Seite von beiden ein Stück weit entmachtet, ein Stück weit zurückgesetzt. Und das bietet Aussichten dafür, nein, für Einsichten kann man eigentlich nicht sagen, sondern für die Anerkennung, dass ein Krieg in Zukunft nichts bringt und dass es deswegen besser sei, Frieden zu schließen und die Gegensätze nicht mehr mit Militärmitteln auszutragen. Geht also ausdrücklich davon aus, dass jeder Friedensschluss, wenn er denn zustande kommt, nicht auf Einsicht der beteiligten Gewalten beruht, sondern darauf, dass eine Seite gewonnen hat und die andere verloren. Und dass dann beide Seiten aus Berechnung oder aus Ohnmacht oder aus einer Mischung von beiden sich da rein fügen und dass dieses Fügen auch immer nur eine vorläufige Angelegenheit ist, in aller Regel, das weiß man ja auch aus Revisionen von Kriegsergebnissen, wie sie auf der Welt immer mal wieder angestrebt werden und vorkommen. Darum geht's. In der Frage, wie viel Recht hat der Libanon eigentlich, wie viel Recht hat eigentlich die Hisbollah gegenüber Israel und umgekehrt, wie viel Recht hat Israel gegenüber der Hisbollah und gegenüber dem Libanon? In dieser Frage hat der Krieg Fakten gesetzt. Es wird ernst gemacht damit, dass jetzt diese Lage zur Grundlage gemacht wird, damit alle Parteien sich in dieses neue Kräfteverhältnis, in dieses neue Gewaltverhältnis fügen. Und dabei geht man selbstverständlich davon aus, dass das nicht einfach von selbst passiert. Und dass das nicht so ist, kann man ja durchaus an den Ereignissen im Libanon im Moment studieren. Da sieht man ja an den Aktivitäten der Hisbollah, dass die keineswegs aufgrund der Tatsache, dass sie den Waffengang gegen Israel in diesem Schritt verloren hat, deswegen ihre Ziele aufgibt und ihr Programm einfach streicht. Die Frage, welches Recht welche Seite wem gegenüber hat, ist eine Gewaltfrage. Das sagt Frau Merkel, na klar ist das so. Und weil das so ist, müssen wir dahin und müssen die mitentscheiden, müssen uns in die einmischen und müssen deshalb dafür sorgen, dass die Parteien vor Ort deshalb auf uns hören. Das Kriegsergebnis ist mit Waffengewalt hergestellt, aber es ist keineswegs von allen Beteiligten als unhintergehbare Grundlage ihres weiteren Agierens anerkannt ist. Das ist übrigens der ganze Inhalt dessen, wenn so in der Zeitung davon geredet wird, es handele sich beim Nahen Osten um ein Krisengebiet. Das Wort sagt eigentlich bloß, ja, da sind lauter Staaten mit gegensätzlichen Interessen, mit gegensätzlichen Anliegen und die tragen sie auch mit mehr oder minder gewalttätigen Mitteln gegeneinander aus. Und weil das so ist, ist es ein Gebiet, in dem außer Krieg so sehr viel anderes nicht läuft. Und weil das so ist, das ist jetzt schon ein bisschen das Neue am deutschen Programm, müssen wir dahin und müssen uns unbedingt um die Regelung, so nennen Sie das, dieser Krise kümmern. Die endgültige Anerkennung der gewaltmäßig hergestellten Lage muss hergestellt sein und dabei will Deutschland, will Europa unbedingt dabei sein und zwar nicht einfach bloß diplomatisch und politisch, sondern eben auch mit Militär. Wie das geht übrigens, das konnte man schon an der Art und Weise studieren, wie der deutsche Einsatz überhaupt zustande gekommen ist. Die Herstellung von Einsatzbedingungen, die Deutschland passen, war nämlich schon ein Teil des Geltendmachens deutscher Erpressungsmacht. Dem Libanon gegenüber ist die deutsche Regierung aufgetreten und hat gesagt, der Libanon hatte gefordert, eine 7-Meilen-Zone vor seiner Küste vor dieser Abgabe der Souveränität an diese Truppen ausnehmen zu wollen. Dem hat sich Deutschland widersetzt und haben die libanesische Regierung schlicht und einfach mit folgendem Argument in Anführungsstrichen erpresst. Sie haben gesagt, wenn ihr nicht die Konditionen annehmt, die wir euch setzen, dann hebt Israel seine Seeblockade nicht auf und dann sitzt ihr weiterhin ohne Waren und ohne Medikamente noch einige Zeit da. Wollt ihr das? Und da hat der Libanon gesagt, nee, ehe das weitergeht, nehmen wir lieber das kleinere Übel einer Abgabe unserer souveränen Rechte bis an die Küstenlinie an diese auswärtigen Truppen. Dafür geht das Militär hin. Also ist die Rede von nur militärisch sowieso schon mal ein Quatsch. Das Militär ist eine unverzichtbare Notwendigkeit, wenn Mächte, wenn Gewalten, die gerade gewalttätig mit Waffengewalt gegeneinander vorgehen, dazu gebracht werden sollen, dieser Art und Weise der Austragung ihrer Gegensätze zurückzustellen, darin aufzuhören. Das ist ja für sich genommen noch gar nichts Neues. Diese Art Frieden schaffen läuft ja eigentlich schon seit einiger Zeit, seit Jahren. Aber bislang hat sich die deutsche Politik aus dieser kriegerischen Art der Ordnungsstiftung immer weitgehend herausgehalten. Und das unverzichtbar, dass es unverzichtbar ist, dass überlegene Gewalt vor Ort ist, damit die Mächte vor Ort Ruhe geben. Das ist ja für sich noch kein Grund dafür, warum unbedingt das deutsche Militär das machen muss. Bislang haben das ja andere Mächte, die USA, Frankreich, England, auch ganz gut ohne Deutschland gekonnt. Dazu bekennt sich der Außenminister in der Bundestagsrede so, dass er sagt, ich zitiere, vor 10 Jahren wäre niemand auf den Gedanken gekommen, deutsche Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. Frieden zu stiften, diese Aufgabe überließen die Europäer in den zurückliegenden Jahren den USA. Das ist ein schöner Zusammenschluss, den der gute Mann in dem Satz macht. Deutsche Soldaten in den Nahen Osten schicken, ich habe da wirklich keinen Satz dazwischen ausgelassen, es geht wirklich so weiter, Frieden zu stiften, das geht offenbar heutzutage jedem so runter, dass Frieden stiften und Militär irgendwo hinschicken sowieso dasselbe ist. Frieden kommt aus den Gewehrläufen und zwar am wirkungsvollsten aus denen, die die größte Erpressungsmacht, also die größte Militärmaschinerie haben. Und so viel kann man an diesem Zitat von Steinmeier auch schon mal sehen. Das ist offenbar die Fähigkeit, mit der sich Deutschland zumindest theoretisch schon mal vergleicht. Mit der absolut überlegenen Militärmacht USA und deren Potenz, anderen Staaten ihren Frieden aufzuherrschen. Sich bloß als friedliche Handelsnation überall einmischen, als Kreditgeber aufzutreten, das ist Deutschland heutzutage zu wenig. Das reicht ihnen nicht. Und warum ihnen das nicht reicht, dazu werde ich im Folgenden noch einiges zu sagen haben. Heutzutage heißt die alte Methode verächtlich Scheckbuchdiplomatie, so als sei es im Prinzip sowieso ganz unter der Würde einer Macht wie Deutschland, anderen Staaten auch noch was dafür zu versprechen, Geld, damit sie tun, was man von ihnen will, könnte man denken, naja gut, das ist wenigstens ein Handel, da kriegen sie ja vielleicht auch noch was dafür. Nein, das gilt heute als verächtlich. Man muss schon in der Lage sein, anderen Staaten mit Drohungen zu kommen, mit Erpressungen, mit Angeboten, die sie nicht ablehnen können und bloß Angebote zu machen, wo man dann wieder darauf angewiesen ist, dass die andere Seite die auch gutiert. Das findet man offenbar heutzutage für Deutschland gar nicht mehr passend. Das ist also der Übergang, der, so die deutsche Regierung heutzutage, für Deutschland ansteht. Natürlich nicht im Ausmaß und nicht in der Dimension, wie das die USA machen, aber immerhin mit der gleichen Methode. Frieden stiften mit dem Einsatz von Militär steht jetzt für Deutschland an. Und da will man sich an der Küste Libanons schon mal ein bisschen dran versuchen. Und das, so sagt Frau Merkel, und jetzt komme ich zu dem Argument mit der Region, ist deswegen besonders wichtig für Deutschland, weil es sich dabei um den Nahen Osten handelt. Das begründet der Antrag der Bundesregierung zum Militäreinsatz folgendermaßen. Deutschland hat ein prioritäres strategisches Interesse an einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel erfordert in besonderem Maße unser aktives Eintreten dafür, dass Israel auf Dauer in sicheren Grenzen existieren kann. Zudem genießt Deutschland trotz seiner besonderen Beziehungen zu Israel unter den arabischen Staaten als Land ohne koloniale Vergangenheit in der Region hohes Ansehen. Wir, Deutschland, haben ganz besondere Beziehungen zu beiden Seiten des Konflikts. Ein kleiner Widerspruch steckt natürlich in dieser Behauptung schon drin, weil bekanntlich definiert Israel ja sein Existenzrecht ziemlich im Gegensatz zu dem, wie die arabischen Staaten oder jedenfalls ein Teil von ihnen ihrerseits meinen, wie Macht- und Rechtsfragen in dieser Region geregelt werden sollten. Das sieht man ja an den bislang immer noch ungeregelten Streitfragen zwischen den Palästinensern auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite, zum Beispiel, wie Israel sein Existenzrecht definiert, widerspricht der Auffassung von maßgeblichen Teilen der arabischen Welt darüber, was Israel in dieser Frage bestenfalls zusteht, umgekehrt. Und die guten Beziehungen Deutschlands zu den Arabern werden auch nicht unbedingt von Israel mit besonderer Freude gesehen. Vielleicht haben Sie das der Zeitung entnommen, dass der israelische Ministerpräsident bei seinem Besuch in Berlin jetzt ja auch die Reise Steinmeiers nach Syrien kritisiert hat und gesagt hat, mit solchen Verbrechern redet man nicht. Also so ganz identisch scheinen da die Interessen auf beiden Seiten nicht zu sein. Trotzdem, die deutsche Politik stellt sich so dar, als ginge sie dahin auf besonderen Wunsch und im Interesse derer, die sie da betreuen möchte. Den einen will sie ihr Existenzrecht sichern und den anderen, dem Libanon, dessen Souveränität will sie wahren, dem will sie beim Wiederaufbau helfen. Und wie das zumindest am Beispiel Libanon gemeint ist, hat Steinmeier erfreulicherweise in seinem Bundestagsrede auch gesagt. Der hat zu der Frage, was wollen wir eigentlich im Libanon, unter anderem Folgendes von sich gegeben. Was ist der Sinn dieser Sache? Das ist jetzt ein Zitat. Was ist der Sinn dieser Sache? Ich finde, die Menschen im Libanon sollten spüren, dass es für sie und ihre Familien in der nächsten Zeit wieder vorangeht. Das hätten sie auch ein bisschen früher machen können, nämlich bevor die Häuser überhaupt zusammengebombt worden sind. Aber gut, das ist dann wieder der Zynismus vom Anfang. Das sollten wir ihnen zeigen, damit, und jetzt kommt der Grund, keine anderen Flaggen über den wieder aufgebauten Brücken wehen, sondern möglichst europäische. Das ist eine interessante Begründung für Wiederaufbauhilfe. Wir bauen den Libanesen nicht deswegen Häuser, weil sie welche brauchen, sie gerade kaputt gebombt worden sind, sondern deswegen, weil wir an die Stelle der Hisbollah treten wollen und die libanesische Bevölkerung wissen soll, dass sie uns dankbar zu sein hat für ihre Häuser und nicht der Hisbollah. Sie soll wissen, dass sie von unserer Hilfe und unserer Unterstützung abhängig ist und sich nicht auf die falschen Freunde verlassen, die ihnen bloß in böser Absicht Häuser hinstellen und eigentlich was ganz anderes mit ihnen vorhaben. Uneigennützig ist also offenbar weder der Standpunkt, wir wollen das Existenzrecht Israels schützen, noch der Standpunkt, wir wollen Libanons Souveränität schützen, sondern beide Positionen kommen daher in der Form, dass von den Parteien vor Ort gesagt wird, dass wir selbstverständlich etwas von ihnen erwarten. Deutschland beansprucht das Recht, sich einzumischen in die Frage, wie es dort weitergehen soll. Und wenn man dort Angebote macht, dann tut man das eben nicht als Dienstleister an den Interessen der Parteien vor Ort, sondern als einen Staat, der in der Lage ist, Angebote zu machen, aber auch sie zu verweigern. Diesen übergeordneten Standpunkt, dieses übergeordnete Interesse geltend zu machen, hingehen, den Israelis sagen, wie sie ihr Existenzrecht zu verstehen haben, den Libanesen sagen, wie sie ihre Souveränität zu verstehen haben, Syrien sagen, wie es sich zum Libanon zu verhalten hat, also Gesichtspunkte an die Interessen der Staaten vor Ort anzulegen, die die gar nicht haben und für die aus deren Interessen heraus auch gar keine Notwendigkeit bestehen. Dafür sieht Deutschland jetzt im Nahen Osten eine Gelegenheit und auch eine Notwendigkeit. Und das ist nun, wie ich meine, die Wahrheit an dem Spruch mit der Region. Es ist eben tatsächlich so, weil der Nahe Osten ein Kriegs- und Krisengebiet erster Güte ist, deswegen muss Deutschland dort beim Regeln von Krieg und Frieden dabei sein, weil eben die deutsche Politik die Kompetenz in diesen Fragen anstrebt. Übrigens, nur um klar zu machen, worum es da geht, Sie haben ja sicher den Streit zwischen Schäuble und Merkel mitgekriegt in der Frage, soll sich Deutschland weiterhin darum bemühen, einen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu bekommen? Das ist eine andere Front, in der es um die gleiche Frage geht. Welche Mächte auf der Welt sind in der Lage, mit ihrem Machtwort anderen Staaten Vorschriften zu machen, ihnen was zu verbieten oder ihnen was zu erlauben? Gehören wir dazu? Nein. Müssen wir dazu gehören? Ja. Und wie erwirbt man eigentlich die Kompetenz dazu, zum Beispiel im Weltsicherheitsrat mitzumischen? Diese Kompetenz erwirbt man, und da haben deutsche Politiker vollkommen recht, diese Kompetenz erwirbt man dadurch, dass man praktisch beweist, dass man tatsächlich andere Mächte dazu bewegen kann, dass sie auf einen hören, andere Mächte dazu zwingen kann, sich den eigenen Interessen unterzuordnen. Und diesen praktischen Beweis dieser Kompetenz zum Friedenstiften, den möchte Deutschland jetzt in der Region Nahost antreten. Das ist ein Anspruch und der will eben geltend gemacht werden. Diese Kompetenz, dieses Recht hat man eben nicht einfach als Staat, sondern den gewinnt man nur, wenn man praktisch beweist, dass andere Mächte mit ihren Aktionen und Tätigkeiten an einem nicht vorbeikommen. Dass eine solche Rolle in der Weltpolitik Deutschland zusteht, dass es sowieso eigentlich im Prinzip immer eine gute Sache ist, wenn Deutschland eine solche Rolle übernimmt, das ist in der öffentlichen Debatte hierzulande ganz selbstverständlich. Das ist das grundlose Vorurteil, dass der eigene Staat, wenn der auswärts unterwegs ist, immer eigentlich nur das Beste will für die Welt, für die Mächte vor Ort, für die Leute woanders, für die eigenen sowieso. Und dass die Bösen eigentlich immer die anderen sind, die Nationalisten, die immer sich nicht mit ihren eigenen Interessen und eigenen Gebieten bescheiden wollen und sich immer in die Politik anderer Staaten einmischen. Ein solches Interesse, das ist erstmal die grundsätzliche Unterstellung in der öffentlichen Debatte, versteht sich so sehr von selbst, dass es eigentlich bloß einen Streit in der deutschen Öffentlichkeit gibt, nämlich den, ob dieser Einsatz nicht doch ein wenig riskant sei, ob Deutschland das auch schafft, den Einfluss zu gewinnen, der ihm doch zusteht, ob die deutsche Politik sich da nicht vielleicht zu viel vornimmt, wenn sie sich ein Stück weit mit Israel in dieser Frage anlegt oder auch nicht einfach die Politik der USA mitmacht. Aber dass es prinzipiell eine gute Sache ist, die sie sich da vornimmt, das soll man auf jeden Fall unterschreiben. Es dürfte ja schon deutlich geworden sein, dass ich mich in diese Erfolgsfrage nicht einmischen will, weil ich nicht sehe, warum ein Krieg, ein Militäreinsatz, ein Vorgehen mit Gewalt gegen andere Staaten oder gegen die Bevölkerung anderer Staaten deswegen schon und ohne weitere Begründung positiv geschätzt werden soll, bloß weil es der ist, in dem man zufällig aufgewachsen ist. Ich will mich vielmehr im letzten Teil meines Vortrags um die Frage kümmern, wieso eigentlich sich Deutschland gerade den Nahen Osten für diesen praktischen Beweis der Kompetenz zum Weltordnen ausgesucht hat. Gut, der eine Grund ist schon gesagt. Dort ist ein Krisen- und Konfliktherd erster Güte. Und wenn man als Macht wie Deutschland zu den oberen 7 bis 8 Nationen dazugehören will, die quasi definieren, wie die Weltordnung auszusehen hat, nach welchen Regeln sie zu gehen hat, wer sich wo zu fügen hat, wer was beanspruchen darf, so ähnlich wie, aber nicht so ganz, wie eine Rechtsordnung nach innen in einem Staat. Zu denen will Deutschland gehören, da fühlen sie sich befugt und in der Lage, aber noch nicht so recht anerkannt, erstens von den Mächten, die dieses schon machen, und zweitens auch von denen, die geordnet werden sollen, die quasi zu der zweiten Liga der Staaten gehören, die immer von dieser Sorte Ordnungspolitik betroffen sind. Warum gerade der Nahe Osten? Und damit komme ich zu meinem dritten Teil. Deutschland als Ordnungsmacht im Nahen Osten hat tatsächlich noch eine weitere Besonderheit, die schon mit der Region selber und den dortigen politischen und militärischen Gegensätzen zu tun hat. Frau Merkel hat nicht umsonst in dem von mir vorgelesenen Zitat gesagt, sie will einen neuen Friedensprozess in Gang bringen. Und das trifft durchaus die Sache. Der alte Friedensprozess, der nämlich bis vor ein paar Jahren gelaufen ist, mit der sogenannten Roadmap, mit Verhandlungen, mit Auseinandersetzungen um die Frage der Rechte und Pflichten von Palästinensern und Israelis, von der Frage, wie soll eigentlich dieser neue palästinensische Staat aussehen, was soll ihm an Rechten zugestanden werden, worauf soll, muss, will Israel verzichten, wenn überhaupt auf irgendwas. Dieser Friedensprozess ist obsolet, tot. Und das beruht ja darauf, ist auch kein großes Geheimnis, dass die Mächte vor Ort, die da derzeit maßgeblich das Sagen haben, nämlich die USA und Israel, an der Fortsetzung eines solchen Friedensprozesses gar kein Interesse haben. Wenn Frau Merkel also sagt, Deutschland, Europa will dort einen neuen Friedensprozess in den Gang bringen, dann reden sie schon darüber, dass sie dort ein politisches Vorgehen ins Auge fassen, mit dem sie sich anlegen mit den politischen Kräften, die im Wesentlichen den Nahen Osten bislang bestimmen. Und deswegen will ich ein paar Worte zu diesem alten Friedensprozess und dessen Beendigung einleitend sagen, um klarzustellen, warum Europa da so elementar betroffen ist von dem, was dort so bislang gelaufen ist. Weder Israel noch deren Schutzmacht USA haben eigentlich Frieden im Augenblick als Programmpunkt auf ihrer Nahostagenda. Jedenfalls, wenn man sich Frieden als sowas vorstellt wie ein Abgleich zwischen den Interessen der einen Seite und den Interessen der anderen Seite, als eine Verabredung in der Frage, wer gesteht wem was zu und lässt was von sich von wem gelten. Das zeigt gerade der letzte Krieg, den Israel gegen den Libanon geführt hat, der ist eine sehr schöne Demonstration von Seiten Israels, dass sie einen solchen Abgleich gegenwärtig gar nicht wollen, sogar für ausdrücklich für schädlich für das israelische Interesse halten. Israel hat schon vor diesem Krieg sein Interesse, die maßgebliche regionale Macht in dieser Region sein zu wollen, eingebaut in die Antiterror-Definition der USA. Sie haben sich umstandslos eingereiht in die von Amerika vorgenommene Definition von Schurkenstaaten in der Region und haben sich quasi zur Aufgabe gesetzt, als Unterabteilung dieses amerikanischen Befriedungsprogramms ihre Auseinandersetzung mit den Mächten vor Ort zu führen. Sie haben auch bei dem Feldzug gegen die Hisbollah klargestellt, dass sie eigentlich den Krieg gegen die Hisbollah und deren Vertreibung aus dem Libanon, das ist ja eigentlich das Ziel dieses Krieges gewesen, was bis zum Ende nicht durchgefochten worden ist, dass sie darin einen ersten Schritt sehen zum Bekämpfen ihrer wesentlich wichtigeren und größeren Feinde in der Region, nämlich Syrien und den Iran. Und in beiden Lesarten, sowohl in der amerikanischen als auch in der israelischen, heißt Frieden dann Beseitigung jeden Widerstands gegen ihre Definition dessen, was sie für Frieden halten, wie sie Frieden verstehen, also Umgestaltung der politischen inneren Ordnung der Staaten dort vor Ort so, dass sie keine eigenständigen Ambitionen mehr in Konkurrenz zu oder gar gegen amerikanische oder israelische Ansprüche verfolgen. Und in diesem Sinne haben ja die USA den Krieg Israels auch unterstützt und haben sie kämpfen lassen. Und der Krieg war ja dann auch erst dann zu Ende, als die USA signalisiert haben, dass sie mit der Resolution, die dann in der UNO ausgehandelt worden sind, zufrieden waren und insofern Israel bedeutet haben, dass es seinen Feldzug jetzt einstellen soll. Und damit hatte dieser Krieg, und das haben übrigens israelische Politiker wer im Kriegsverlauf selber auch sehr deutlich gemacht, durchaus eine antieuropäische Stoßrichtung. Bei den Israelis ist es schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge gewesen, wie zum Teil die europäischen Staaten sich in der Zeit vorher in diesen Nahostfriedensprozess eingemischt haben. Europa hat sich in den ehemaligen Friedensprozess eingemischt mit Aufbauhilfe. Sie haben den Palästinensern einen Flughafen gebaut, sie haben die palästinensische Autonomiebehörde alimentiert. Die Franzosen haben sich ein Stück weit zur Schutzmacht vom Libanon erklärt und haben diesem Staat dazu verholfen, ein wenig innere Ordnung und inneren Frieden herbeizuführen. Und das ist zwar die Art und Weise, wie sich Europa im Nahen Osten Einfluss gesichert hat. Einfluss in dem Sinne, dass sie Abhängigkeiten gestiftet haben. Abhängigkeiten, die dafür sorgen sollten, dass diese Staaten verlässliche Bündnispartner, verlässliche Parteigänger europäischer Interessen sind. Und das sollte die Grundlage sein für eine Ordnung im Nahen Osten, die man dann auch in allen anderen Staaten interessierenden Hinsichten für sich ausnutzen konnte, für Handel, für Geschäfte aller Art und so fort. Diese Art, sich bislang um den Nahen Osten zu kümmern, hatte schon immer einen Haken. Und dieser Haken bestand darin, dass die europäische Aufbauhilfe, dass die europäische Kreditierung, dass die europäische politische Einmischung immer auf der Grundlage der Rahmenbedingungen stattgefunden hat, die die USA und Israel gesetzt haben, dass sie immer darauf beruht haben, dass es überhaupt vor allen Dingen von der Seite der USA, aber auch von Seiten Israels ein Interesse daran gab, dass es einen solchen Friedensprozess gab, in dem man sich dann halt einschalten konnte. Und solange die USA auf eine Verhandlungslösung zwischen Israelis und Palästinensern gesetzt haben, solange konnte die EU auch diese diplomatische Bühne nutzen, um sich eben als eigenständige Partei ins Spiel zu bringen, die arabischen Staaten auch etwas zu bieten hat. Was sie dann jeweils diesen arabischen Staaten geboten haben, ist allerdings schon sehr merkwürdig. Sie sind nämlich immer aufgetreten als die Macht, die im Unterschied zu den USA, die immer gleich mit Drohungen und immer gleich mit Kriegsbedrohung daherkommt, auf die Verhandlungslösung setzt. Dafür gibt es dann auch diesen schönen Begriff der sogenannten politischen Lösung. Sie haben quasi die Kriegsdrohung der USA ausgenutzt, um auf der Grundlage den beteiligten Staaten zu sagen, wenn ihr euch auf die Forderungen des Westens einlasst, wenn ihr in Verhandlungen mit uns, die schöne Grundlage dafür war, dass die USA gesagt haben, wir verhandeln gar nicht erst, dann konnten die Europäer herkommen und sagen, aber wir verhandeln und wir sagen euch, wir bieten euch einen Ausweg aus der Konfrontation. Auf gut Deutsch, wenn ihr nicht auf uns hört, dann schlagen die USA zu. Also tut ihr doch gut daran, unsere Angebote anzunehmen, um Sanktionen abzuwenden, um weitergehende Kriegshandlungen zu vermeiden. Und dieser Hebel der Einmischung, die haben eben, wie gesagt, diesen großen Haken. Ihre Wirksamkeit hängt eben ganz von den Gewaltverhältnissen ab, die seitens der USA und seitens Israels in der Region praktisch hergestellt sind. Und der Krieg Israels hat die Position entwertet, die sich europäische Führungsnationen wie Frankreich und Deutschland substanziell geschaffen haben. Sie hat sie substanziell angegriffen. Wenn Israel den Gazastreifen mit Krieg überzieht, dann bleibt eben nicht viel von der europäischen Einflussgrundlage. Dann ist eben der Flughafen kaputt und nicht nur das. Dann sehen auch die arabischen Staaten erstmal gar keinen Grund mehr dafür, auf europäischen Einfluss und auf europäische Machtentfaltung zu setzen, weil ja praktisch bewiesen ist, dass alles, was die Europäer anzubieten haben, mit einem Federstrich, das heißt mit einer Militäraktion, zunichte gemacht werden kann. Das alles haben die Israelis zerbombt. Sie haben die Leistung der europäischen Aufbauhilfe praktisch zerstört, materiell, und sie haben politisch die Ohnmacht oder den Unwillen Europas demonstriert, sich tatsächlich substanziell politisch in anderer Weise, als die USA es auch tun, in den Nahen Osten einzumischen. Und aus diesem Befund, aus dieser Erfahrung, sag ich mal, haben die europäischen Staaten jetzt bei diesem neuen Einsatz einen Schluss gezogen. Sie haben nämlich den Schluss gezogen, dass man als eine Macht, die immer bloß mit Häusern, Brücken, Schulen und Flughäfen ankommt, die bloß Kredite vergibt und dann damit drohen kann, die wieder zu entziehen, wie sie es ja auch gegenüber der Hamas-Regierung in Gazastreifen gemacht hat, dass man mit dieser Art und Weise, sich dort als Ordnungsmacht zu etablieren, ganz offensichtlich und praktisch bewiesen nicht vorankommt. Die Zurückstufung als Ordnungsmacht hat sie dazu veranlasst zu sagen, dann müssen wir in Zukunft eben auch wirklich selbst als Militärmacht, als Macht, die in der Lage ist, mit militärischen Mitteln sich einzumischen in die Frage von Krieg und Frieden vor Ort. Damit müssen wir die Mächte vor Ort dazu bewegen, endlich einzusehen, dass sie an Europa und auch an europäischen Ordnungsinteressen nicht vorbeikommen. Das ist die Einsicht, zu der sich europäische Politik durchgerungen hat. Das haben sie also aus dem israelischen Krieg und deren amerikanischer Unterstützung in Anführungsstrichen gelernt. Wenn man ein Faktor für den Frieden sein will, wie Steinmeier das so schön gesagt hat, dann muss man eben auch in der Lage sein, selbst ein Stück weit kriegerisch aktiv zu werden. Und dafür ist diese militärische Präsenz in dieser Krisenregion nun ein erster Schritt. Auf dieser Grundlage stellen sich die Europäischen, die Mächte, die Frage, was hat Europa eigentlich den Parteien vor Ort anzubieten? Was hat sie ihnen eigentlich überhaupt zu offerieren, dass sie so beeindruckt, dass sie sagen, ja, uns ist es wichtig, dass Europa zum Beispiel bei einer Neuauflage des Nahostquartetts dabei ist. Was hat sie ihnen denn zu bieten? Israel, wie gesagt, Europa macht Israel das interessante Angebot. Wir sind da dafür, um euer Existenzrecht zu schützen. Sie übernehmen die Kontrolle über den Waffennachschub oder über den nicht stattfinden sollenden Waffennachschub gegen die Hisbollah. Und sie wollen dies, das sagen sie aber selber gleichzeitig, überhaupt nicht als bloßes Handlangertum für israelisches Interesse verstanden haben. Der italienische Außenminister hat dies gegenüber einer israelischen Zeitung folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Er hat zur Forderung der USA und Israels, die Hisbollah und die Hamas als Terrororganisation einzustufen, Folgendes gesagt. Eine Organisation, die 35 Mitglieder im libanesischen Parlament und 3 Minister in der Regierung hat, kann nicht als eine bloße Terrorgruppe bezeichnet werden. Die Hisbollah wird weder von der Europäischen Union noch von mir persönlich als Terrororganisation eingestuft. Es ist eine militärische Organisation, aber ebenso eine politische Kraft, die sich an Wahlen beteiligt. Das ist jetzt gegenüber Israel insofern eine interessante Position, als dass das ja gerade von Israelis her gesehen der Stein des Anstoßes ist, gerade dass die Hisbollah eine maßgebliche Kraft im Libanon ist, über ein Drittel der Bevölkerung repräsentiert und als solche nach der dortigen Verfassungslage ein maßgebliches Mitspracherecht bei diesem Staat beanspruchen kann. Gerade das stört Israel ja. Gerade das möchten sie ja aus der Welt schaffen mit ihrer Forderung, die Hisbollah soll entwaffnet werden und soll nicht mehr als eigenständige militärische Kraft operieren können. Die deutsche Politik macht also Israel gegenüber genau diese Kombination von Angebot und Anspruch, die ich eingangs erwähnt habe. Steinmeier sagt, Israel muss sich bewusst machen, dass es den Frieden auf Dauer nicht militärisch gewinnen kann, sondern auch selbst nach Verständigung und Ausgleich mit seinen Nachbarn suchen muss. Israel sieht das erstmal überhaupt nicht so, dass es das muss. Es sieht die Sache erstmal viel schlichter, dass je mehr militärische Aktionen es gewinnt, je mehr es seine Gegner dezimiert, desto weniger die in der Lage sind, überhaupt ihren Aktivitäten noch Widerstand entgegenzusetzen. Und insofern ist das, was der Steinmeier da sagt, nicht einfach eine höfliche Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und dem israelischen Präsidenten, sondern ein Einwand gegen die ganze Art und Weise, in der Israel bisher seine Staatsgründung und sein Staatsprogramm praktisch gegenüber seinen Nachbarn umgesetzt und durchgesetzt hat. Israel soll einsehen, so sagt es jedenfalls Steinmeier, dass es gut daran tut, auf sein Recht auf Krieg nach und nach zu verzichten, dieses Recht auf Krieg an übergeordnete Mächte, zum Beispiel eben auch Europa, abzutreten, die mit ihrer aktiven Präsenz als Friedensstifter es dann unnötig machen, so die Lesart Steinmeiers, dass Israel noch gegen seine Feinde vorgeht. Das Problem hat nun aber Israel gar nicht, dass es da nötig oder unnötig sortieren würde, sondern es hat ja gerade den Einwand, dass in dieser europäischen Position eine viel zu weitgehende Anerkennung der Tatsache steckt, dass auch die Feinde Israels Rechtspositionen haben, die anerkannt werden müssen und die überhaupt zur Verhandlung zugelassen werden können. Da gibt es eine Differenz zwischen der europäischen Politik und dem israelischen Standpunkt. Die Europäer sagen, Verhandeln ist ein Weg der Ein- und Unterordnung eurer Feinde. Israel sagt, wenn man überhaupt das Zugeständnis macht, dass es Verhandlungspartner seien, ist man schon einen Schritt in die falsche Richtung gegangen. Und dass dieser Gegensatz nicht einfach bloß ein diplomatischer ist, sondern dass der auch einen sehr handfesten Inhalt hat, das konnte man studieren an diesen Vorfällen, die im Herbst passiert sind, wo Israel Kampfjets über den libanesischen Luftraum hochgeschickt hat und damit eine Konfrontation mit den dort kreuzenden deutschen Schiffen herbeigeführt hat. Da haben sowohl die deutsche Regierung als auch noch eigentlich viel heftiger die französische Regierung klargestellt, dass sie das nicht dulden können und wollen, dass sie es nicht akzeptieren, dass auch Israel nicht sich beugt und sagt, hier habt ihr eben nicht mehr die Kontrolle über den Luftraum des Libanons, sondern wir. Gegenüber Libanon ist das Verhältnis von Angebot und Erpressung ein wenig anders, weil der Libanon ja auch machtmäßig ein wenig anders dasteht, ein wenig anders aufgestellt ist als Israel. Dem Libanon, wie gesagt, hat Europa nachdrückliche Unterstützung der territorialen Unversehrtheit, der Souveränität und der politischen Unabhängigkeit versprochen. Souveränität ist ja ein schönes Wort, scheint es erstmal, nur drückt es eigentlich als Wort das Gegenteil von dem aus, was Deutschland da dem Libanon anbietet. Souveränität heißt ja, dass ein Staat, oder heißt ja nichts anderes, ein Fremdwort für Selbstbestimmung, heißt ja nichts anderes, als dass ein Staat selber aus eigener Machtvollkommenheit bestimmt, wie seine innere Ordnung aussieht, welche Machtmittel es sich zulegen darf und wie es seine Verhältnisse zu seinen Nachbarn und weiteren Freunden und Feinden regelt. Und das Versprechen, das Angebot Europas an den Libanon, wir treten für eure territoriale Unversehrtheit und Souveränität ein, ist deswegen auch sofort verbunden mit lauter Vorstellungen Europas darüber, wie die dem Inhalt nach aussehen soll. Das eine habe ich am Anfang schon gesagt, Libanon hat fundamentale Hoheitsrechte abzutreten an der Südgrenze und an der Küste. Und der zweite Punkt, an dem sich die europäische Politik mit diesem Versprechen ganz heftig einmischt, ist eben die Frage der inneren Machtverhältnisse im Libanon selber. In der jetzigen Krise im Libanon, in der Auseinandersetzung zwischen Hisbollah und der aktuellen Regierung um die Frage des Einflusses und der Machtposition, die Hisbollah in diesem Staat beansprucht und die Regierung ihr nicht zugesteht, hat Steinmeier die Regierung Seniora unterstützt und hat die Hisbollah zur Mäßigung eingemischt. Und Steinmeier hat in seinem Besuch in Syrien kein Blatt vor den Mund genommen in der Frage, wie er eigentlich dieses Land beurteilt. Er hat unter anderem Folgendes in Syrien gesagt, ich zitiere: Ich appelliere an Syrien, alles zu unterlassen, was direkt oder indirekt zu einer Destabilisierung des Libanon führen könnte. Das ist natürlich ziemlich frech, weil die Mächte, die den Libanon destabilisieren, ist ja nun erstmal nicht Syrien, sondern ist erstmal im Ausgangspunkt das Unterschreiben des Kriegsergebnisses des israelischen Kriegs durch das UNO-Mandat und die Herstellung einer Lage, in der sich die Hisbollah entrechtet sieht und in der die Hisbollah sich um die Wiedererlangung ihrer Machtposition in dem Land bemüht und deswegen eben diese bis zum Bürgerkrieg führen könnenden Ereignisse dort stattfinden. Syrien ist Partei, nun gut, das ist Europa auch, Partei eben für die andere Seite. Ihre Einmischung ist destabilisierend, während die Einmischung Deutschland, die sagt, Seniora hat recht und die Hisbollah soll die Klappe halten, natürlich keine Einmischung ist, sondern eine Sorge um Stabilität. Und daran kann man wieder sehr schön studieren, was Stabilität ist. Eben auch nicht einfach ein Zustand, in dem alle Frieden geben und alle brav sind, sondern eben der konkrete politische Zustand, den eine Ordnungsmacht, wie in diesem Fall Europa, sich vorstellt, mit einer Regierung an der Macht, die, wie es so schön westlich orientiert ist, und nicht sich an Syrien oder gar dem Iran orientiert. Es ist also nicht nur so, dass der Militäreinsatz Europas auf einer unentschiedenen Gewaltlage beruht. Es ist auch so, dass dieser Militäreinsatz diese Gewaltlage gar nicht klärt, dass sie diese Gewaltlage gar nicht beseitigt, sondern ganz im Gegenteil mit der eigenen Präsenz vor Ort diese Gegensätze dann nochmal heftigst aufrührt, weil sie ja den Opposition gegen den westlichen Friedenskurs lauter Anlässe bietet, sich deren Einmischung nicht bieten zu lassen. Und die dritte Adresse dieser Europäischen Ordnungsstiftung sind natürlich die USA. Die USA als der Staat, der bislang tatsächlich im Nahen Osten die wesentlich definierende Ordnungs- und Militärmacht war, der möchte Europa demonstrieren, dass ihr in Anführungsstrichen Weg zum Frieden zum Scheitern verurteilt ist, dass nur mit europäischer Unterstützung und mit einem europäischen Beitrag tatsächlich Frieden herbeiregiert werden kann. Die Europäer machen also eine Konkurrenz auf zu den USA in der Frage, wer ist eigentlich die Macht vor Ort, auf die die Staaten dort hören, deren Einfluss sie für wichtig und bedeutsam halten. Und insofern soll diese ganze Aktion natürlich durchaus die USA beeindrucken und sie dazu bewegen, sich zum Beispiel auf sowas wie eine Wiederbelebung des Nahostfriedensprozesses, wie ihn Frau Merkel jetzt ins Gespräch gebracht hat, einlassen. Ob sie das tun oder nicht, auf diese Frage will ich mich hier gar nicht einlassen. Das ist offenbar der Punkt, um den es geht. Die übergeordnete Definitionsmacht in Sachen Ordnung der Amis ein wenig ankratzen, ihnen in dieser Frage Konkurrenz machen, ihnen beweisen, dass sie ohne Europa da nicht weiterkommen, auf Europa angewiesen sind, wenn sie ihre Sorte Ordnung auf der Welt herstellen wollen. Diese Konkurrenz tragen Europa und die USA an einigen Stellen auf dieser Welt aus, nun eben auch im Nahen Osten. Und wie sie das tun, zeigt, dass das entscheidende und schlagende Mittel für eine solche Konkurrenz eben offenbar immer noch die Fähigkeit ist, mit Waffengewalt praktisch zu beweisen, dass man anderen Staaten ihre Grenzen aufzeigen kann. Ich mache ein kurzes Fazit und dann können wir vielleicht noch ein bisschen über die eventuelle weitere sich anschließende Fragen diskutieren. So sieht es aus, wenn Deutschland sich daran macht, ein Faktor für den Frieden zu werden. Deutschland will sich als Kontrollmacht aufbauen und Kontrolle ist da sehr ernst gemeint. Kontrolle meint eben die Fähigkeit, den Gewalteinsatz anderer Staaten maßgeblich zu beeinflussen, ihnen Schranken aufzuweisen, ihnen da in diesen Fragen etwas zu erlauben oder auch zu verbieten. Kontrolle meint aber, das kennt man ja nun in den letzten Jahren zur Genüge, meint aber auch die Definition dessen, wie Staaten ihre innere Ordnung organisieren sollen. Auch dafür ist der Libanon ein schönes Beispiel. Deutsche Zeitungen werden überhaupt nicht müde, darzustellen, wie unvernünftig die libanesische Staatsorganisation sei, mit so vielen Interessensgegensätzen und so vielen Fraktionen, alle sind irgendwie am Staatswesen beteiligt. Und das ist dann die Bebilderung dafür, dass die Libanesen offenbar auf nichts sehnlicher gewartet haben, als dass Europa, dass Deutschland hinkommt und ihnen sagt, wie sie ihren Staat organisieren wollen, damit dort endlich eine Ordnung herrscht, wo nur die Leute was zu sagen haben, die mit dem Westen kooperieren und dessen Feinde möglichst wenig. Europa will nicht bloß ein amerikanisches Projekt unterstützen, es will auch nicht bloß einen UNO-Auftrag erfüllen, sondern es will tatsächlich so etwas wie eine eigenständige Rolle im Nahen Osten spielen, eine eigenständige Rolle eben darüber, dass es sich anbietet als Gesprächspartner für beide Seiten, sich anbietet mit dem gar nicht verschwiegenen Hintergedanken, dass darüber Europa zum Motor der Einbindung, so sagen wir es ja selber, der Einbindung zum Beispiel Syriens in eine westliche Weltordnung ist, wird, dass Europa das hinkriegt, was die USA mit ihrer Intransigenz verbocken, nämlich Syrien auf Zusammenarbeit mit und Unterordnung unter den Westen zu verpflichten. Das ist das ziemlich hoch gesteckte Programm, was sich die deutsche Politik in dieser Frage schon mal vorgelegt hat. Und daran ist auch ersichtlich, dass ein solches Programm eine ziemlich aufwendige Dauerveranstaltung ist. Mit einer solcher Aktion wie der im Nahen Osten ist es ja nicht getan. Krisenherde gibt es ja viele auf dieser Welt. Punkte, an denen Gegensätze aufgemacht werden, sich auftun zwischen westlichen Interessen und anderen Staaten. Im Prinzip kann man sich, können wir uns, so heißt es, aus keiner dieser Auseinandersetzungen mehr heraushalten. Und zweitens, auch das hat Frau Merkel noch mal im Interview mit der N24, war es, glaube ich, klargestellt, ist es überhaupt kein Einwand gegen solche Einsätze, dass die deutsche Politik sich damit natürlich auch im Ausland Feinde macht, dass auch Deutschland zum Gegner terroristischer Anschläge werden kann, gerade durch die Einmischung, gerade die militärische Einmischung in alle möglichen Weltgegenden, ist überhaupt kein Grund, nach der Auffassung der deutschen Politik, vor einer solchen Einmischung zurückzuschrecken. Dafür sind wir zu bedeutend oder nicht unbedeutend genug, hat Schäuble im Bundestag bei der Debatte der neuen Sicherheitsgesetze gesagt. Terrorbekämpfung erfolgt auswärts, überall dort, wo Deutschland es sich glaubt, leisten zu können und schuldig zu sein, deutsches Militär dafür einzusetzen, und im Innern eben durch den präventiven Aufbau einer Sicherheitspolitik. Das ist also der Einschnitt, das ist das politische Neuland, das Deutschland hier betritt. Insofern auch ein Stück weit eine Lehre aus der Art und Weise, wie die deutsche Politik sich auf den Irakkrieg am Anfang bezogen hat. Einfach bloß sich raushalten, einfach nur Nein sagen zu militärischen Aktionen, sich nur als Friedensbringer darstellen in einer Welt, in der Gegensätze zwischen Staaten mit militärischen Mitteln ausgetragen werden. Das, so jetzt das Urteil der deutschen Politik, verdammt den eigenen Staat zur Ohnmacht. Da läuft ein Staat, der sich raushält, Gefahr, aus einem Staat, der gegenüber andere Kontrolle ausübt, zu einem zu werden, der sich von Dritten kontrollieren lassen muss. Und insofern ein sehr aktueller Bezug auf die gegenwärtige Weltordnung und deren Auseinandersetzung. So scheint sich also die Welt zu sortieren in solche, die mit überlegener Militärmacht die Regeln, die Gesetze, die Prinzipien der Weltordnung, der Weltwirtschaft, des Verkehrs zwischen den Staaten definieren und durchfechten, und anderen, die sich in dieser Ordnung einzufügen haben und wenn sie es nicht tun, dann eben Schurkenstaaten sind, die Gefahr laufen, die Feindschaft der großen Mächte auf sich zu ziehen. Darum geht die Konkurrenz der Nationen zurzeit, und in dieser Konkurrenz will die Weltwirtschaftsmacht Deutschland nicht abseits stehen, sondern eben auf der einen Seite dieser Auseinandersetzung stehen. Und dafür ist der Einsatz in Nahosten ein vielleicht kleiner, aber immerhin erster Schritt. Gut, bin jetzt am Ende, und alle offenen Fragen können wie immer diskutiert werden. Also ich kann auch auf einzelne Punkte, wenn es gewünscht wird, natürlich selbstverständlich noch näher eingehen. Ich habe ziemlich viel, der ganze Nahostfriedensprozess ist ja ein ziemlich kompliziertes Gebilde. Bin auf viele Punkte eben nur sehr kursorisch eingegangen, weil ich sie nur so weit behandeln wollte, wie sie halt für unser Thema eine Rolle spielen. Aber wenn es in diesen Abteilungen noch Nachfragen oder Diskussionsbedarf oder Einwände gibt, ist der eine Bereich, und die, ja, wie gesagt, also was euch denn so einfällt, ja? Bitte? Ja. Also die Schwierigkeit bei der Frage, was definiert Israel als sein Existenzrecht, besteht eigentlich darin, dass Israel sein Existenzrecht überhaupt nicht definiert, sondern dass Israel im Prinzip auf dem Standpunkt steht, die Existenz von Feindschaft gegen sein Programm ist der Beweis davon, dass diese, ist der Beweis dafür, dass dieses Existenzrecht noch nicht ausreichend durchgesetzt ist. Das sieht man daran, dass eigentlich alle Vorschläge, auch die einschlägigen UNO-Resolutionen in der Frage, in denen mal konkrete Festlegungen vorgenommen worden sind, wie man sich zum Beispiel eine Vereinbarkeit von palästinensischen, zum Beispiel palästinensischen und israelischen Interessen vorstellen könnte. Also die strittigen Fragen sind, um das mal aufzuzählen, in diesem konkreten Fall die Teilung Jerusalems, das Rückkehrrecht der Flüchtlinge, die Frage, welche Gebiete umfasst überhaupt der neue palästinensische Staat, Hoheitsrechte dieses Staates und solche Fragen. Dass Israel es eigentlich immer abgelehnt hat, sich überhaupt auf solche Festlegungen einzulassen und zu sagen, ja, das ist ein Punkt, den akzeptieren wir und dann verhandeln wir sozusagen die anderen dazu, sondern quasi der ganze sogenannte, auch zu den Zeiten, wo es diesen sogenannten Friedensprozess noch gab, der ganze Nahostfriedensprozess immer dadurch gekennzeichnet war, dass jede Festlegung sofort unterlaufen wurde durch ein neues Faktensetzen seitens der israelischen Politik hinsichtlich dessen, was sie den Palästinensern überhaupt zugestehen wollen. Ein ganz ähnliches Vorgehen ist gegenüber dem Iran zu sehen. Es ist nun einmal so, das kann einem passen oder nicht, es gibt in dieser Region den Iran als einen ziemlich potenten und mächtigen Staat und Israel, und die haben konfligierende und gegensätzliche Interessen. Der Standpunkt Israels, und da haben sie durchaus Rückendeckung von den USA, ist der, dass es dem Iran ganz prinzipiell gar nicht zusteht, sozusagen in Augenhöhe mit Israel über irgendwelche beide Seiten betreffenden Fragen zu verhandeln. Sondern der Iran hat sich sein Atomprogramm abzuschminken, es hat seinen Anspruch darauf, auf die anderen Konflikte in der Region maßgeblich Einfluss zu nehmen, abzuschminken. Es hat sich quasi zu reduzieren, was eben kein Staat tut, es hat sich zu reduzieren quasi auf die Bewirtschaftung seines eigenen Territoriums und sich um das, was um ihn herum passiert, nicht zu kümmern, um es mal ein bisschen zu bebildern. Jetzt geht es mir nicht darum, ich will nicht für Realismus plädieren, ich will nur sagen, dieser Standpunkt gegenüber, wenn zwei Mächte einander gegenüberstehen, zwei Gewalten, und beide stehen auf dem Standpunkt, eigentlich ist die Existenz des anderen für mich unerträglich. Und zwar einfach deswegen, weil der allein von dem, was er als Staat ist und ausmacht und was für Interessen der in der Region hat, meinen dauernd in die Quere kommt. Dann gibt es erstens diesen Gegensatz und dann gibt es zweitens einen berechnenden Umgang der Gewalten mit diesem Gegensatz. Und das Auffällige an der Art und Weise, wie Israel mit solchen Gegensätzen umgeht, ist, dass es sehr prinzipiell das Recht zum Beispiel eines solchen Staates wie Iran bestreitet, überhaupt so etwas wie eine Macht in der Region zu sein. Das drückt sich dann zum Beispiel daran aus, dass sie sagen, mit solchen Leuten verhandeln wir gar nicht erst. Insofern meine ich, wenn man das mal ganz ernst nimmt, ist eigentlich die israelische Definition von Existenzrecht die zu sagen, das ist eigentlich erst dann gewährleistet, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, uns mit irgendwelchen konfligierenden Interessen und Machtansprüchen anderer Staaten in unserer Region auseinandersetzen zu müssen. Was die europäische Politik demgegenüber als Existenzrecht formuliert, ist jetzt auch nicht wieder eine konkrete Latte von Festlegungen, sondern ist die Forderung an Israel, das war in dem Zitat, sollte in dem Zitat ausgedrückt sein, was ich vorgelesen habe, ist die Forderung an Israel, quasi den Weg der Anerkennung der Gewaltverhältnisse ein Stück weit zu gehen. Zu sagen, Das ist dieses Zitat mit Israel kann den Krieg militärisch nicht gewinnen. Da ist ja sogar ein bisschen was dran. Da ist ja insofern was dran, als das Gewinnen des Krieges, also wenn man jetzt mal den aktuellen geführten Feldzug gegen die Palästinenser im Gazastreifen nimmt, de facto darauf rausläuft, die dort lebenden Leute entweder zu vernichten oder sie zu zwingen, das Land zu verlassen, weil sie da schlicht und einfach keine Existenzgrundlage mehr haben. Jede vom Gazastreifen abgeschossene Rakete zum Anlass zu nehmen, zu sagen, wir beweisen euch unsere 150-prozentige, was weiß ich, tausendfache militärische Überlegenheit, das geht natürlich immer. Aber vernichten in dem Sinne, dass sich dann keiner mehr findet, der eine Rakete abschießt, das geht ganz bestimmt nicht. Und eigentlich erinnert Europa, Israel daran. Ja.
Die eine Seite, ein kleiner Zusatz, vielleicht eine kleine Frage dazu. Was du gerade sagst, ist einem aufgefallen an der Aufregung, die jetzt stattgefunden hat, an dem israelischen Ministerpräsidenten, der dazu gegeben hätte, Israel hat eine Atombombe.
Ja.
Das hat er nämlich mit den Worten getan, wollen wir den Iran so behandeln, dass ein Interesse an Atombomben ihm zugestanden wird, ebenso wie USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Israel.
Ja.
Hat er quasi doch den Standpunkt eingenommen, also aufgeregt wurde sich nur darüber, oh, jetzt hat er es zugegeben, was doch in Israel verboten ist. Mhm. Eigentlich hat er gesagt, im Unterschied zum Iran gehört Israel zur Elite der weltordnenden Staaten.
Ja.
Und der Iran zu denen, die geordnet gehört und deswegen auch waffenmäßig keine Ansprüche zu haben hat.
Ja.
Hat sich aber damit gleichzeitig in eine Reihe gestellt mit Europa und USA.
Mhm.
Und der Standpunkt Europas zu Israel ist aber auch, hier sind sie eine Stufe zu weit aufmarschiert.
Ja.
Regionalmacht ja, aber ordnete Weltmacht nein. Das habe ich da draußen genommen.
Das ist das eine. Das andere ist ja schon. Also das wäre jetzt, ich habe es ja auch erst heute in der Zeitung gelesen und mir noch nicht so ganz ausführlich Gedanken darüber gemacht, warum der israelische Ministerpräsident das gemacht hat. Aber zumindest so viel kann man dem ja entnehmen. Er empfindet offenbar aktuell die Notwendigkeit zu betonen, dass er doch in diese Riege der Staaten gehört. Also sieht er sich, und das führe ich nun, aber das ist jetzt erstmal ein bisschen spekulativ, das gebe ich gerne zu, das führe ich nun wiederum zurück auf die aktuell neu aufgebrochene Debatte in den USA zurück, die ja sicher die Frage jetzt stellt, müssen wir nicht auch mit Staaten reden, die einfach Mächte sind und an denen wir bei unserem Interesse an Unterordnung der Region unter unsere Weltordnung nicht vorbeikommen. Ja, und gegen diese ganze Debatte, egal wie sie jetzt im Einzelnen ausgehen mögen, in dieser ganzen Debatte entdeckt Israel ein Stück weit ein Verlassen der hundertprozentigen Unterstützung seiner Politik gegen die USA. Das befürchten sie. Ob das jetzt tatsächlich da rauskommt, da will ich mich überhaupt nicht zu äußern. Das ist ja, kann man ja auch nicht wissen. Aber diese, was ich am Anfang betont habe, die israelische Politik zu sagen, wir haben es nicht nötig, uns von Mächten in der Region beeindrucken zu lassen, in unserem Anspruch darauf Regionalmacht zu sein, das haben wir nicht nötig. Diese Position von Israel beruht natürlich auf der Unterstützung der Macht der USA. Das könnten sie ohne die gar nicht. Das ist ähnlich wie... Vergleiche hinken, lass jetzt mal weg. Also dieser Standpunkt, wir sind eigentlich gar nicht, wir befinden uns gar nicht in einer Gewaltkonkurrenz mit den umliegenden Mächten, haben also uns in einer Gewaltkonkurrenz zu behaupten, also auch ein Stück weit deren Machtposition immer ein Stück weit anzuerkennen, sondern wir sind eigentlich eine überlegene Macht, die den Rest der Welt danach beurteilt, ob sie ihm passt oder nicht. Diese Differenz zwischen Machtkonkurrenz zur Ordnung befugte Macht, da sieht sich Israel sehr in der, in der Position ist, nicht nötig haben, zu konkurrieren. Das sieht man zum Beispiel an so Kleinigkeiten. Das fand ich also fast noch mehr als dieser Spruch mit der Atombombe. Fand ich auffällig die Kritik Olmerts an der Syrienreise vom Steinmeier. Da hat ja Steinmeier die Gelegenheit auch nicht ausgelassen, zu sagen, man müsse jetzt ja auch mal mit Syrien verhandeln. Und dann wobei, wie gesagt, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Verhandeln eben auch von deutscher Seite nicht heißt, irgendein syrisches Anliegen wird anerkannt oder unterstützt und die syrische Position wird in irgendeiner Weise befördert, sondern vertritt bloß die Position, ohne ein Stück weit Anerkennung, dass der Staat einfach dort Macht hat und Einfluss hat und dass man einen Einfluss auf ihn und seine Machtausübung nur ausüben kann, wenn man quasi auslotet, so sagt er das ja auch selber, welcher Sorte Erpressung er sich beugen würde und welcher nicht, ist ein Vorankommen in der Frage der Ein- und Unterordnung solcher Mächte nicht zu haben. Mehr sagt er ja erstmal gar nicht. Und er sagt, gegen dieses Vorgehen der Verhandlung, sagt Olmert, was soll man denn da verhandeln? Da wäre doch eh schon klar, was dann rauskommt. Und dann müsste man ja wieder Krieg, wenn die Verhandlungen scheitern, müsste man ja wieder Krieg führen. Das ist eine interessante Art, die Sache zu betrachten. Der betrachtet quasi, das mögen ja Diplomaten der Sache nach immer schon machen, aber dass es einer auch gleich so sagt, ist so auffällig. Der sagt gleich, wir wissen doch, was aus den Verhandlungen rauskommen soll, nämlich die Bestätigung unseres Interesses. Und da wir jetzt schon wissen, dass das aus den Verhandlungen gar nicht rauskommen kann, brauchen wir sie gar nicht erst anzufangen, weil wenn sie dann scheitern, müssten wir dann den Übergang machen und unsere Drohung mit unserer Drohung ernst machen. Dann lassen wir lieber. Bitte?
Israel von Tarzan, superiore Regionalmacht und Existenzrechte für Israel, das alles identisch.
Ja, deswegen habe ich gesagt, wenn man versucht, das zu fassen in, was wollen Sie denn jetzt, welche Grenzen wollen Sie denn jetzt eigentlich, wo soll denn, welche Rechte wollen Sie denn wem gegenüber eigentlich genau, da stellt man immer fest, dass man sich sehr schwer tut, da überhaupt mal verlässliche Auskünfte zu bekommen. Und umgekehrt wollte ich sagen, es ist umgekehrt auch nicht so, dass die europäischen Politiker hergehen würden und sagen, wir stellen uns unter Existenzrecht Israels die Erfüllung folgender Ansprüche vor und lesen jetzt eine Liste vor und sagen, das wollen wir jetzt konkret. Sondern was sie erstmal an der Stelle nur, aber immerhin das sagen, ist, dass ohne eine Anerkennung eine Anerkennung des Rechts seiner Nachbarn ebenfalls Rechte geltend zu machen, kommt eine Friedensordnung nicht zustande. Ja, weitere Themen, die noch interessant zu diskutieren wären. Ja gut, ja, bitte.
Das ist sehr global gesehen.
Also das muss man jeweils von Fall zu Fall bestimmen. Und da meine ich, liegt die Sache im Nahen Osten ein bisschen anders als in Afghanistan. Also ich habe ein Zitat aus der Bundestagsrede, das habe ich ausgelassen, das kann ich mal gucken, wie ich es finde, nochmal wiederfinden, nochmal nachtragen. Da hat Frau Merkel nochmal den Zusammenhang hergestellt zwischen dem prinzipiellen Anspruch Europas überall auf der Welt sich als Ordnungsmacht zu betätigen und Nahen Osten. Das drückt sie so aus: Wir engagieren uns für eine weltweite Durchsetzung des internationalen Rechts für Frieden, für die Wahrung der Menschenwürde und für Teilhabe. Und wir setzen uns für Frieden, Souveränität und Menschenwürde gerade in dieser Region des Nahen Ostens, einer Region vor den Toren Europas, ein. Und ich glaube, das mit den vor den Toren Europas, das muss man ernst nehmen. Also erstens nochmal Erinnerung an den Anfang: Ist natürlich internationales Recht, Frieden und so, das sind nicht einfach inhaltsleere Bestimmungen, sondern damit meinen sie halt immer ein Recht, das ihren Interessen entspricht, ein Frieden, der ihren Interessen entspricht. Und speziell bezogen auf den Nahen Osten muss man sagen, da kann man ja schon auch eigentlich ziemlich lange zurückgreifen, schon noch in die Zeit des Kalten Krieges. Der Nahe Osten war immer ein Raum, in dem Europa beansprucht hat, eigene gute Beziehungen zu allen möglichen Staatenwesen dort aufzubauen. Ihre Beziehungen auch zu Saddam Hussein übrigens waren nicht so fürchterlich schlecht, bevor der erste Golfkrieg angefangen hat, übrigens auch die der USA nicht. Und Europa hat im Nahen Osten auch sehr heftige materielle Interessen. Also Europa ist der größte Geschäftspartner des Iran zum Beispiel. Europa hat, bevor Russland sich da an die Stelle getreten hat, maßgeblich am Anfang zum Aufbau der iranischen Atomindustrie beigetragen. Also das ist schon eine Region, in der Europa nicht bloß deswegen da ist wie in Afghanistan, weil die Amerikaner einen Antiterrorkrieg vorgeben und die Europäer praktisch beweisen wollen, dass die Europäer nicht alleine ordnen sollen, sondern im Nahen Osten sind sie immer schon wegen ihrer existenten Geschäftsbeziehung, ihrer existenten Rolle als als Mächte, die sich in die dortigen politischen Gegensätze immer schon eingemischt haben, gute Beziehungen zum einen Staat geknüpft haben. Also das, was sie da in diesem Bundestagsantrag gesagt haben, in ihrer schönfärberischen Redeweise: Land ohne Kolonial. Und den arabischen Staaten als Land ohne koloniale Vergangenheit in der Region hohes Ansehen. Das war tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein Stück weit so. Dass England und Frankreich waren bei den Neuschöpfungen der souverän werdenden Staaten im Nahen Osten tatsächlich in Anführungsstrichen ein wenig unbelastet und hat dann Beziehungen zu arabischen Staaten geknüpft und hat mit denen auch gute Geschäfte gemacht. So gute Geschäfte, auch Rüstungsgeschäfte, das ja, da werden Sie sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber beim allerersten Golfkrieg, also Anfang der 90er Jahre, Deutschland ja auch von den USA vorgeworfen, sie würden die Feinde der USA mit Waffen und Giftgas und so weiter beliefern. Also haben sie sich richtig ein wenig unbeliebt gemacht mit ihren Sonderbeziehungen, die sie dann auch zu Staaten hatten, die den USA gar nicht in den Kram gepasst haben. Also insofern ist das mit dem eine Region vor den Toren Europas schon ernst gemeint. Den Anspruch vertritt Europa im Prinzip sowieso, und den haben sie auch in vielen Formen von Abkommen und Assoziierungsabkommen und politischen Abkommen geregelt. Also diesen ganzen Mittelmeerraum eigentlich als sowas wie eine europäische Einflusssphäre zu haben. Ein Ring von Staaten, der sich geschäftsmäßig, politisch an Europa orientiert, sich auf Europa bezieht, auch seine Waffen aus Europa bezieht und von Europa kontrolliert wird. Das ist zumindest deren Ideal, was natürlich nicht so ganz aufgegangen ist.
Es gab doch sogar mal die Idee, die
Und es gibt ein Assoziierungsabkommen mit Syrien zum Beispiel, das liegt auf Eis, aber es gibt lauter solche Projekte und Vorhaben und Unternehmungen zur Anbindung des ganzen Mittelmeerraums und des Nahen Ostens an Europa, und die brechen und beißen sich schon aus europäischer Sicht ziemlich grundsätzlich mit der Tatsache, dass das zugleich ein großer Militärstützpunkt der USA ist und ein Ordnungszentrum für die Bewachung der ganzen Gegend. Also die Konkurrenz in der Frage, muss ich sagen, ist eigentlich nicht neu, überhaupt nicht neu, sondern neu ist eigentlich der Übergang zu sagen, wir müssen jetzt vor allen Dingen von Deutschland, wir müssen da in ganz anderer Weise auch als alternative Militärmacht vor Ort auftreten. Und das mit der Menschenwürde darf man auch, wie es gemeint ist, weiß man ja, muss man auch wieder nicht so ernst nehmen. Sie hatten ja, also dass sie nun gerade gegen die innere Ordnung dieser Staaten was gehabt haben und gegen die Art und Weise, wie die mit ihren Insassen umgegangen sind, das war ja so lange nicht, solange die brav immer ihr Öl abgeliefert haben und auch sonst alles gemacht haben, was der Westen will. Also, dass die USA das nicht wollen, muss man sagen, dass, weil man da auch da sagen muss, das hat ja Phasen gehabt. Aber ich sage es erstmal so grundsätzlich und dann vielleicht sage ich dann hinterher was zu den Phasen. Dass die USA das nicht wollen, das hat erstmal einen ganz banalen Grund. Die USA sehen zu Recht Israel als den wesentlichen Repräsentanten westlicher Interessen und westlicher Interessen im Nahen Osten gegenüber den arabischen Staaten, die ja nicht erst seit heute für bestenfalls unzuverlässige Kandidaten gelten, aber im schlimmsten Fall eben als richtige Gegner. Und das in der Zeit des Kalten Krieges war das ohnehin so. Da haben ja ein Teil der arabischen Staaten versucht, mit der Sowjetunion Beziehungen anzuknüpfen, beziehungsweise umgekehrt, die Sowjetunion hat versucht, über die Beziehung zu den arabischen Staaten quasi ihre Rolle als Friedensmacht, wie sie es genannt hat, in der Region auszubauen. Und dagegen war Israel quasi der Garant dafür, dass die westliche Politik und das westliche Interesse in der Region die Oberhand behielt. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass nach wie vor ein Großteil des israelischen Militärhaushalts von den USA bezahlt werden und die USA immer zugesehen haben, dass die Israelis mit den modernsten Waffen ausgestattet sind, die sie auch militärisch in die Lage versetzen, ihre Feinde niederzuhalten. Es hat mal ein Zwischenspiel gegeben nach dem Ende des Kalten Krieges unter der Clinton-Ära, wo die USA mal ein wenig von diesem Projekt abgegangen sind und tatsächlich ernsthaft ein Stück weit selber sowas wie einen Nahostfriedensprozess in die Wege geleitet haben. Übrigens, was übrigens von der israelischen Politik in ihrer Mehrheit gar nicht begeistert aufgenommen worden ist. Und sie haben die Israelis ein Stück weit wirklich dazu erpresst, sich auf solche Gespräche mit den Palästinensern einzulassen und solche Regelungen überhaupt erstmal zuzugestehen, dass es sowas wie einen Palästinenserstaat überhaupt geben soll, was eigentlich auf der politischen Agenda von Israel in dem Sinne nie drauf gewesen ist. und dann die Fragenkomplexe definiert, muss man auch nicht sagen, über die dann auch im Zuge dessen zu verhandeln sein. Und diese, erstens hat Israel in seiner praktischen Politik diese ganzen Prozesse ständig unterlaufen und ist in dem Sinne auch nie wirklich von den USA korrigiert worden, ein Stück weit schon, aber nie grundsätzlich, weil das prinzipielle Misstrauen gegen die Verlässlichkeit der arabischen Staaten im Unterschied zum Vertrauen in Israel als einen prinzipiellen Parteigänger westlicher Interessen eigentlich fortbesteht. Ja, das konnte man auch damals sehr schön studieren. Das war ein sehr interessantes Hin und Her, weil eine ernsthafte Aufkündigung oder eine ernsthafte Verhinderung solcher israelischen Alleingänge hätte zum Beispiel geheißen, man entzieht Israel ein Stück weit dann auch die politische und ökonomische Unterstützung. So weit wollte aber die amerikanische Politik nie gehen. Also hat es durchaus Auseinandersetzungen gegeben und ein Stück weit haben die Israelis auch nicht alles das umsetzen können, was sie sich gedacht haben. Aber sie haben schon immer die Grenzen dessen getestet, wo Amerika sozusagen sagt, nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und wo es sagt, also zum Beispiel beim ständigen weiteren Ausbau der Siedlung, hat die amerikanische Politik irgendwann mal gesagt, so jetzt ist Schluss, das finanzieren wir jetzt nicht mehr. Ich habe gerade heute auf der Herfahrt einen Artikel von dem Afneri gelesen, der zu so einer israelischen Friedensbewegung gehört, Friedensgruppe gehört. Und der hat geschrieben, dass der Baker zum Beispiel gesagt hat, als der noch Außenminister war, gesagt hat, alles, was die Israelis für die Siedlung ausgeben, das kriegen sie vom Militärhaushalt abgezogen. Das war offenbar der einzige amerikanische Politiker, der sowas ernsthaft mal umgesetzt hat. Aber das war eigentlich einfach nicht die Regel, sondern die Regel war, das sind Freunde, die machen nicht immer das, was wir wollen, aber das stört das grundsätzliche Urteil, das sind Freunde nicht. Also gibt es dann Verhandlungen und Streitigkeiten, aber Streitigkeiten eben übrigens ganz ähnlich wie zwischen Amerika und Europa. Ja. Streitigkeiten auf Basis eines gemeinsamen Urteils in der Frage, wo die Linie zwischen Freund und Feind liegt.
Vielleicht wird es anders und deutlich. Der Freund ist die eine Seite, es hat die richtigen Feinde,
ja.
Die andere Seite. Ja. Dieses Zwischenspiel, von dem du redest, das war ja, als Amerika den Übergang dazu gemacht hat, vor allem Ägypten einzugemeinden Mitschutz macht westlicher Interessen. Und dann muss der Ägypten als Feind Israels natürlich aussortiert werden. Jetzt haben sie auch ziemlich heftig an Israel durchgesetzt, hat sowohl einen ägyptischen als einen israelischen Chef für das Leben dann sogar gekostet, weil die beiden Staaten eine ziemliche Änderung der Staatsräson war. Als das aber erledigt war, mit der Rückgabe des Sinais, Ägypten eingemeindet wurde und dafür musste von Amerika aus die Feindschaftserklärung Israels gegen Ägypten gebrochen werden. Als das erledigt war, hatte Israel von da an eigentlich weitgehend immer wieder die richtigen Feinde. Und dann ist das militärische Vorgehen gegen die, alles was Israel macht, im Prinzip nichts, was gegen amerikanische Interessen verstößt. Die Feindschaftserklärung gegen Syrien, gegen Iran, alles das, was Umfeld des Terrorismus hat, passt genau in die amerikanische Feindschaftserklärung hinein. Nicht deshalb nicht nur geduldet, sondern das sogar gefördert.
Und bei den Europäern ist das Ganze ein bisschen noch eine Drehung methodischer. Erstens teilen sie durchaus den amerikanischen Standpunkt, dass Israel im Prinzip der Garant für die Aufrechterhaltung der westlichen Weltordnung in der Region ist. Zweitens billigen sie nicht so hundertprozentig die Art und Weise, wie Israel diese Garantiemacht, wie sich als Garantiemacht praktisch aufführt. Und das tun sie durchaus unter anderem auch deshalb nicht. Deswegen ist auch der jetzige Übergang durchaus interessant. Tun sie auch deshalb nicht, weil es ja streng genommen so ist, dass die Kriege, die Israel führt, für Europa überhaupt keinen Nutzen bringen. Es ist gar nicht so, dass über diese Kriege eine gedeihliche Ordnung zustande käme, auf deren Grundlage man dann wieder nach einem Friedensvertrag und was weiß ich, geregelte Verhältnisse, Handel und Wandel, Kredit, Investitionen und so weiter und so fort anleiern könnte. Darauf haben die Europäer übrigens damals bei dem damaligen Friedensprozess durchaus ein Stück weit gesetzt. Dass wenn in der Region nicht mehr im Wesentlichen immer Krieg geführt wird, sie diese Region auch ökonomisch durchaus wieder benutzen können und dass dort durchaus für sie ein Stück weit eine Anlagesphäre entsteht, die auch für sie viel wichtiger und attraktiver eigentlich gewesen wäre, sage ich mal konjunktivmäßig, als sie für die USA war und ist. Bloß, die Europäer stehen nicht auf dem Standpunkt, dass sie dieses, ich nenne es mal so, konkurrierende Interesse in irgendeiner Weise gegen die USA durchsetzen wollten und könnten schon gleich überhaupt nicht. Also das ist, die stellen sich nicht auf den Standpunkt, um das mal quasi zugespitzt zu sagen, und das wollte ich eigentlich an dem Teil meines Vortrags erläutern, was ziehen die eigentlich für Lehren aus dem Krieg? Die ziehen, vor 60 Jahren haben sie immer noch behauptet, aus Krieg würden sie immer die Lehre ziehen, nie wieder Krieg. Jetzt ziehen die aus der Lehre aus dem Krieg, keinen Krieg ohne uns. Das ist ja auch ein Fortschritt in Anführungsstriche, der sich auch einstellt auf eine neue Weltlage, in der auch ökonomische Fragen abhängig gemacht sind von der Frage, was Staaten dürfen und was ihnen verboten ist. Also ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Das ist übrigens, das Beispiel ist gar nicht neu, sondern das ist ein Auseinandersetzungspunkt zwischen Europa und Amerika gewesen. Muss mich korrigieren, wann das war. Da ging es auch schon um den Iran. Da haben die USA einen Boykott gegen den Iran verhängt und haben ihren eigenen Ölfirmen verboten, mit im Iran Geschäfte zu machen. Und haben die Europäer sich auf den Standpunkt gestellt, auch prima, wenn die amerikanischen Firmen das nicht mehr dürfen, dann haben wir doch da, wir müssen uns ja an den Boykott nicht halten, dann haben wir da doch eine Geschäftsgelegenheit, die lassen wir uns nicht entgehen. Und genauso sind sie gegenüber dem Iran auch angetreten und haben gesagt, wir sind doch jetzt das Angebot an euch. Interessanterweise ist der Übergang der USA zu sagen, der Iran ist ein Schurkenstaat, weil er ein Atomprogramm hat, ist er ein Schurkenstaat, der im Prinzip es eigentlich verdient, militärisch bekämpft zu werden. Dass sie das zurzeit nicht machen, werden sie schon ihre Gründe für haben, aber das Urteil, dass es sich eigentlich gehören würde, das steht schon längst fest. Das kontern die Europäer gar nicht damit, dass sie sagen, erstens steht es doch dem Iran zu, ein Atomprogramm zu haben, wieso denn nicht, alle möglichen anderen Staaten haben das doch auch. Zweitens haben wir mit dem gute Beziehungen und die haben ganz viel Schulden bei deutschen Banken, die wollen wir nicht verlieren. Deswegen stellen wir uns heftigst auf den Standpunkt, mit dem Iran darf man nicht so umgehen, wie die USA das machen. Sondern die Europäer gehen auf genau in der Weise vor, wie ich es vorhin gesagt habe. Sie unterschreiben erstmal das amerikanische Urteil, der Iran darf keine Atomwaffen haben. Und dann sagen sie, wir haben dem Iran was zu bieten, wir können nämlich Sanktionen abwenden, wenn ihr auf die Forderung der USA eingeht und wenn ihr auf die Forderung der USA friedlich eingeht. Warum machen sie das? Ja, die machen das deswegen, weil sie praktisch mitgekriegt haben, dass alle ihre, und das haben die USA ihnen eben ganz praktisch vorgeführt, dass alle ihre ökonomischen Beziehungen, alle ihre ökonomisch eingerichteten Verhältnisse mit Kredit und Entwicklungshilfe und Handelsbürgschaften und so weiter, dass die alle von einem Moment auf den anderen hinfällig sind, wenn die USA sagt, dieser Staat steht unter Kriegsdrohung und mit dem wird alles abgebrochen. Das reicht dann schon, das ist bei dem Irak ja auch schon teilweise passiert. Da müssen die Politiker noch gar keine Sanktionen aussprechen, da sagen die Banken schon, Vorsicht, Vorsicht, wir wissen es nicht, wie es mit diesem Staat weitergeht. Wir verlängern unsere Kreditlinien nicht. Dann treten die Wirkungen der Sanktionen schon ein, bevor sie überhaupt ausgesprochen sind, allein aufgrund der Sanktionsdrohung. Und daraus, aus dieser Sachlage, haben die Europäer den Schluss gezogen, zu sagen, wir sind gar nicht in der Lage, unsere ökonomischen Interessen zu schützen, wenn wir nicht gleichzeitig in der Lage sind, Kontrollmacht zu sein. Weil dann kann die überlegene Macht USA, wo sie will, unsere eingerichteten ökonomischen Nutznießerschaften untergraben oder kaputt machen.
Es ist ja der Punkt, wo in der Europäischen Union studierbar an dem Verfassungsentwurf für Europa den Schluss daraus gezogen hat, dass Europa als Militärmacht hinzugekriegt ist, dass die Hauptaufgabe Europas darin besteht, am Maßstab der USA weltweite Militärmacht zu werden. Das habe ich extra in Ihre Verfassung dann geschrieben.
Also insofern, um noch, ich weiß nicht, ich habe den Kurve nicht wieder zu Ihrer Frage zurückgekommen. Insofern ist die Frage ja, warum setzen die Europäer Israel da keine Grenzen? Da würde ich erst mal sagen, weil sie es gar nicht können. Ja, weil sie es gar nicht können und weil wenn sie es denn machen wollten, sie es in Gegnerschaft zu den USA machen müssten und die Gegnerschaft wollen sie nun wieder auch gar nicht. Ja. Von wem? Ja, was heißt Trugschluss? Ich würde eher sagen, das ist ein Widerspruch imperialistischer Politik. Also das ist ja nicht, dass die Politiker da Fehler machen, sondern dass das, was sie sich da, dass ihr Programm so beschaffen ist. Ne? Also ich soll da schon mal ein paar Sätze zu sagen. Deswegen habe ich da ein bisschen drauf rumgeritten, auf dem Argument am Anfang, was das für ein Zynismus ist, zu sagen, so jetzt ist da gerade Krieg geführt worden, alles liegt in Schutt und Asche, auch prima, jetzt gehen wir da mal hin und helfen mit Frieden zu machen. Die 6 Wochen lang steht man daneben, wringt die Hände, sagt, es ist aber gar nicht schön, bejammert die Tatsache, dass die libanesische Bevölkerung keine Medikamente hat, als wäre man tatsächlich gar keine Militärmacht, sondern bloß so ein ohnmächtiger Zeitungsleser. Und kaum ist das Ganze vorbei, geht man hin und sagt, so, jetzt können wir aber mal ordentlich mitmischen. Ich habe dann versucht, die Berechnungen darzustellen, die dieser Art von Politik zugrunde liegen. Und ich will dann nochmal betonen, dass das Vermitteln eines Gefühls von Ohnmacht der erste, also der praktische, die praktische Wirkung ist, auf die Krieg zielt. Krieg zielt ja drauf, einem Staat und übrigens auch den Leuten, die in dem Staat leben, die materiellen Mittel zu nehmen bis hin zum Leben und ihnen damit praktisch vorzuführen, dass Widerstand keine Aussicht hat, dass sie halt in einer ohnmächtigen, weil mittellosen Lage sind und dass sie deswegen sich den Ordnungsansprüchen der Macht zu fügen haben, die sie mit Krieg überzieht. So, lassen Sie mir mal noch einen Satz dazu sagen. Jetzt sind ja die kriegführenden Mächte, das sind ja unsere Weltordner, die kriegführenden Mächte heutzutage in einer eigenartigen Art und Weise anspruchsvoll. Und das habe ich vorhin versucht zu bebildern mit diesem Steinmeier-Zitat. Die sagen nämlich, wir wollen nicht bloß, dass die Bevölkerung der Länder, die wir mit Krieg überziehen, mitkriegen, liebe gute Leute, gegen uns könnt ihr eh nicht an, haltet still, es bringt Widerstand, es ist zwecklos, sondern sie wollen tatsächlich als Befreier gesehen werden, die denjenigen, denen sie gerade Bomben auf den Kopf schmeißen, eine neue Ordnung bringen, die ihnen eine positive neue Ordnung bringen, die doch für sie viel zuträglicher wäre als die sie hat. Und das ist ein Widerspruch, es ist kein Fehlverhalten, sondern ein Widerspruch, und der kommt nun wiederum meines Erachtens daraus, dass die Mächte, die da vorgehen, tatsächlich es ernst meinen, wenn sie sagen, sie führen nicht Krieg, sondern schaffen Ordnung. Das ist nicht bloß eine Ideologie. Die sehen sich nicht als Partei in einem Krieg zwischen Libanon auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen, sondern sie sehen sich als Vertreter eines Weltordnungsprinzips, das sie verkörpern und bei sich zu Hause am besten verwirklichen, das allen anderen Ländern, wenn sie es bei sich auch verwirklichen würden, ausnehmend gut bekommen würde und wo eigentlich nur Staaten, die das nicht schon längst begriffen haben, den großen Fehler machen, uns nicht nachzueifern. Und dieser anspruchsvolle Standpunkt zu sagen, die Staaten, die wir zu Feinden erklären, da steht nicht Interesse gegen Interesse, da steht nicht das amerikanische Interesse, dass die Nordkoreaner keine Atombomben haben sollen, gegen das nordkoreanische Interesse, dass sie Atombomben haben wollen. Und zu sagen, das ist eine saubere und klare Angelegenheit, und Kriege früher, da hat der eine Staat gesagt, das passt mir nicht, was du machst, und der andere gesagt, ich mache das aber trotzdem, dann haben sie entweder Krieg geführt oder auch nicht. Heutzutage begnügen sich die Staaten, die nicht wollen, dass Nordkorea Atombomben hat, gar nicht damit zu sagen, das ist nicht unser Interesse. Sie sagen, das dürfen die nicht. Jetzt fragt man sich, wie kommen sie denn nicht da drauf? Wieso sollen die das nicht dürfen? Wer hat ihnen das denn verboten? Dann sagen sie, wir. Also die führen sich auf als praktisch, und dazu sehen sie sich eben auch materiell, sowohl militärisch als auch ökonomisch in der Lage, die führen sich auf als Vorbilder und Richtungsweiser für die Art innerer Ordnung, die diese Staaten sich zulegen sollen. Und von dem Maßstab aus, und der ist sehr viel anspruchsvoller als der bloß zu sagen, das ist mein Feind, den bekämpfe ich. Von dem Anspruch aus gehen sie dann auf die anderen los, die sie unter Kontrolle nehmen wollen. Ja, wenn man diese, ja gut, das sage ich, so viel sage ich erstmal davon. Also einerseits immer gar nicht hinterm Berg zu halten damit. Deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, dass Frieden zwischen Staaten eine Sistierung, ob erzwungen oder berechnend, eine Sistierung eines zwischen ihnen ganz prinzipiell existierenden Gewaltverhältnisses ist. Nie was anderes, deswegen entstehen Kriegsgründe ja auch im Frieden, wann dann sonst. Und dass Frieden insofern immer darauf beruht, dass eine Gewalt sich gegen die andere durchsetzt, also auch nur so lange hält, wie diese Lage gegeben ist. Das sprechen Sie auf der einen Seite völlig gnadenlos aus. Auf der anderen Seite nehmen Sie für sich in Anspruch, diesen Standpunkt eigentlich gar nicht einzunehmen. Sondern für sich nehmen Sie in Anspruch, welche zu sein, die quasi durch ihr Zuweisungswesen von Rechten und Pflichten andere Staaten auf das zu verpflichten, was sie dann Frieden nennen. Was im Übrigen den Leuten, die dann in diesen Ländern leben, auch nicht besonders bekommt.
Ich glaube, der entscheidende Witz ist, der zum Schluss wurde gesagt, das Recht. Die stellen sich auf den Standpunkt, dass sie definieren und bestimmen, was auf der Welt rechtens ist.
Ja.
Und dann sehen Sie das Verhältnis gut für so wie im Land selber. Da geht es ja auch nicht anders. Es ist mir auffallend, wie du gesagt hast, so machen.
Ja.
Da gehen Sie doch auch hin und sagen, wir machen eine Gesundheitsreform, wir machen eine Agenda 2010. Wir inszenieren eine Verarmung der Leute aus unserer Kraft. Aber alles rechtsförmlich und alles Zuteilung von Rechten an die Leute. Die können dort unter auch bloß ihre Ohnmacht entdecken. Und ab und zu kommt tatsächlich auch mal so etwas wie eine ohnmächtige Reaktion dabei raus, wie Frankreich und die Autos in den Vorstädten angezündet werden oder sowas. Aber im Prinzip stehen die Staaten auf dem Standpunkt, wenn das doch alles rechtens ist, und rechtens ist es, weil wir es zum Recht gemacht haben, gibt es dagegen auch nichts zu sagen. Da müssen die Leute froh sein, dass sie diese Rechte kriegen. Und ungefähr so verhalten sie sich gegenüber diesen Staaten. Die sollen doch froh sein, wenn wir ein Recht auf der Welt durchsetzen und dass sich jeder halten kann.
Also, ein Widerspruch meine ich, ist es schon, insofern das würde ich denen gar nicht zugute halten, ganz im Gegenteil, ein Widerspruch ist es schon, als das finde ich, ist gerade so schön an dem zu studieren, wie die deutsche Politik im Moment gegenüber dem Libanon verfährt. Der libanesische Staat mag ja keine große Nummer in der Staatenkonkurrenz sein. Aber der libanesische Staat steht genauso wie jede politische Gewalt auf dem Standpunkt, ich bin der Souverän über mein Territorium, ich habe das Gewaltmonopol über Land und Leute. Ich definiere mit meiner Rechtsordnung, wer hier was darf und was nicht. Und tritt quasi mit diesem Standpunkt, der erstmal quasi die elementare Bestimmung einer politischen Gewalt ist, auch anderen Staaten entgegen und formuliert zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Deutschland die Bedingungen, unter denen sie dann jetzt diese Truppe da auftreten lassen. Einerseits, und so würde ich das, meine ich, es steckt da der Widerspruch. Einerseits ist die Forderung, anerkennt doch eure Ohnmacht, die Auskunft an den örtlichen Souveränen, du bist eigentlich gar nicht souverän. Du bist eigentlich gar nicht der Herr in deinem eigenen Land. Was in deinem Land passiert, das definierst nicht du. Mit deiner Gesetzgebung, mit deinem Parlament, mit deiner Regierung, mit deiner Polizei und deiner Armee, sondern was in deinem Land passiert, das bestimmen jetzt mal wir. Also bestreitet seine Souveränität. Auf der anderen Seite gehen die gleichen Mächte her und fordern eben diesen Souverän auf. Er soll sich doch diese Vorgabe, die ihm von außen gemacht wird, quasi zur Leitlinie seiner eigenen Politik machen. Und ich meine, das ist schon ein Widerspruch. Das ist quasi die Aufforderung an eine andere Gewalt. Definier doch deine ganze, früher nannte man sowas Marionettenregime, sowas sagt man heutzutage nicht mehr. oder Vasallenstaat. Das war quasi, soll man sagen, so noch eine ehrliche Auskunft. Das ist ein Staat, der ist gar nicht aus eigener Machtvollkommenheit souverän, da leidet seine ganze Souveränität bloß aus der Gnade der Mächtigeren ab, und alles, was da im Innern passiert, also was weiß ich, Kuba vor der Revolution, gehört einfach der United Fruit Company, und alles, was da passiert, ist ein Resultat von deren Entscheidung. Es war der Anspruch heute, und das kann man an diesen ganzen Kriegs- und Krisengebieten studieren, der Anspruch heute ist, dass da ein Souverän sein soll. Ein Souverän sein soll, der auch das Gewaltmonopol im Land gefälligst ausüben soll. Aber der soll es so tun, dass dabei nicht sein Land vorankommt und seine Interessen gemehrt werden und seine Macht stabilisiert wird, sondern dass es das Interesse derer bedient werden, die ihn da eingesetzt haben. Nochmal, ich habe.
Das heißt also, es geht darum sozusagen, dass die Politiker, die das Wort Leitkultur verwenden es ja auch gegenüber uns, ja, indem sie sagen, schaut, hier ist eure Politiker, die haben uns gewählt, und wir schauen jetzt, dass wir diese Leitkultur auch den anderen Völkern sozusagen nicht einpeitschen, sondern nahebringen.
Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden.
Diese Auseinandersetzung zwischen christlichem Abendland und dem Islamismus, das ist am letzten Endes ein sehr wichtiges Instrument für die Verfechter dieser Leitkultur, also da war auch des christlichen Abendlandes, um sozusagen ihre Aggressionen gegenüber den uns zu rechtfertigen.
Ja,
schaut ihr an, diese Islamis, die sind ja am besten, da müssen wir gegen die vorgehen. Und da ist jetzt ziemlich recht gestellt.
Ja, wobei das mit dem Rechtfertigen, das stimmt schon, das ist ein geistiger Überbau zu den wirklichen staatlichen Interessen. Aber streng genommen ist ja das, was Sie da Rechtfertigung nennen, wenn man es mal für sich betrachtet, auch nicht glaubwürdiger als die Sache selber. Weil naja, zu jedem Krieg gehört ein Feindbild, ne? Also um auf die Veranstaltung nochmal hinzuweisen, die Kommilitonen davon angeknüpft haben. Das Feindbild besteht dann in gar nichts anderem, als dass man quasi sagt, derjenige, gegen den wir jetzt feindlich vorgehen, der hat unsere Feindschaft verdient. Ne? Also man legt in die Eigenschaft desjenigen, den man bekämpft, in den legt man den Grund dafür rein, dass man ihn bekämpfen muss. Also insofern weiß ich gar nicht, ob die in dem Sinne, also die Legitimation geht ja nicht so, dass die Aggressionen verheimlicht werden. Die Legitimation geht auch nicht so, man muss streng gesagt sagen, noch nicht mal so, dass irgendeine der Schweinereien, die dann im Namen dieser Feindbilder veranstaltet werden, letztendlich geheim bleiben. Was ich immer so erschreckend finde, ist, dass sich offenbar mit solchen Feindbildern jedes Vorgehen gegen den Feind begründen lässt mit dem Argument, wir haben doch die guten Werte auf unserer Seite und insofern ist alles, was wir mit denen machen, nie das Gleiche wie das, was sie mit uns machen. Also es geht gar nicht so, dass man quasi im Namen dieser Feindbilder dann die eigenen Aggressionen, wie sie es nennen, verschweigen würde, sondern man sagt, das sind halt, also wie früher hat man halt gesagt, die Russen essen kleine Kinder. Heutzutage sagt man, die Islamis wollen eigentlich jeden Europäer in die Luft sprengen.